Ei, Gude. Ich war mal wieder ein bisschen zu lange in der Heimat und muss mir jetzt erstmal das Hessisch wieder abgewöhnen, denn die Besenwagenfahrt zirkelt heute mit dir wieder um Köln, Düsseldorf und Hürth. Bisschen Krankenwagen, bisschen Notarzt, bisschen Besenwagen. Glücklicherweise nicht mehr komplett in der Gefahrenzone, wird heute nämlich Juri Hollmann eingesammelt und berichtet auch bei uns nochmal über seine Odyssee nach seinem Horrorcrash im Giro des letzten Jahres. Aber erstmal besprechen wir, was bisher geschah. Erstmal danke fürs Einsteigen in den gelben Bus. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Nächste Runde Trainingrunde. Gesponsert.
So, der heutige Partner im Besenwagen ist Bike Machine und es freut mich sehr, dass wir manchmal auch einfach für Freunde Werbung machen. Bike Machine stellt nämlich nicht nur Zubehör und Kleinteile für Lampen, Garmins, Wahoos oder Thule-Anhänger her. Der Gründer sitzt auch seit Beginn der Besenwagenfahrt vor 8 Jahren im gleichen Büro mit uns und hat unzählige Kilometer auf dem Rad mit mir absolviert. Außerdem ist er auch der Besitzer von dem gelben Polski Fiat, der ja von Anfang an die Verkörperung vom Besenwagen war. Und hauptberuflich ist er Produktentwickler und kann so mit Bike-Komponenten direkt professionell umsetzen.
Ja, und im Bike Machine Shop gibt es alle möglichen Sachen, von denen du noch nicht gewusst hast, dass du sie brauchst. Unter anderem eben super viel Zubehör für einen Thule-Anhänger und ganz wichtig auch Aero-Halterung für die verschiedensten Lampen, also die du dann unter den Radcomputer montieren kannst. Das sorgt natürlich für ein sehr cleanes Cockpit und auch für Rücklichter gibt es eine nette Halterung, zum Beispiel unterm Sattel. Das finde ich zum Beispiel ganz gut und check's einfach mal aus. Wer zu Hause auch ordentlich sein Rad und seine Radsachen verstauen will, für den gibt es ganz, ganz schicke Radhalterungen für Laufräder, für Helme, Fahrradschuhe. Also einfach mal auschecken. Die Auswahl ist echt gut und sehr innovativ und manche Sachen werden euch wahrscheinlich überraschen.
Yo, also zuletzt bekam ich extra für meine Sigma-Lampen Halterungen gedruckt. Die gab es vorher noch nicht und die könnt ihr jetzt da auch kaufen. Es soll auch Special Requests bearbeitet werden. Die könnt ihr unter hello@bikemachine.shop anbringen. Und ja, wenn ihr irgendwas dergleichen braucht, geht auf bikemachine.shop oder auf den Insta-Kanal bikemachine_shop. Wir packen euch natürlich alles nochmal in die Shownotes. Hallo Paul Voss, hallo Andi Stauf.
Hallo, Bastian Marx. Bist du wieder zurück am Rhein, im Regen?
Ja, leider. Pünktlich. Ja, aber ich habe alles ausgenutzt. Im Spessart, mit Sonne.
Ich fange jetzt mal kurz, ne, so Wetter muss man mal kurz drüber reden, das ist ganz wichtig. Ich bin heute ein bisschen über 3 Stunden bei 6 Grad und Regen gefahren, das war richtig schön.
Ich habe mich wirklich auf die Rolle gesetzt.
Es war so kalt, Andi.
Also ich war mit kurzer Hose draußen, deswegen weiß ich nicht. Habe ich vielleicht ein anderes Empfinden gehabt.
Mit kurzer Hose?
Ja.
Also ich war auch so Klinkenring und so. Also ich war schon fast vor Köln. Ist da eben so eine Wetterscheide und bei euch hat Sonne geschienen und war 20 Grad.
Ja, oder doch, was? Hier ist immer noch mal ein bisschen wärmer.
Okay, nee, also ich hatte Handschuhe heute wieder an und mir war trotzdem kalt.
Also Tageshöchsttemperatur in Köln waren 12.
Naja, egal.
Ja, dass ich mich auf die Rolle setze, muss auch viel passieren, aber dann liebe Grüße an unseren Freund Sebastian Rösler und seine Mats-App. Ich versuche ja fleißig zu sein. Ich habe es aber nicht durchgezogen. Ich hätte fast 2 Stunden fahren sollen. 1,5 habe ich dann irgendwie hingekriegt.
Wirklich?
Ja.
Für was?
Ja.
So richtig Compliance. Mit Intervallen oder was?
Nein, ich muss nur Grundlage fahren die ganze Zeit.
Mm.
Aber folgst du dem Plan so richtig?
Eigentlich ja.
Und fährst du langsam, wenn du draußen fährst? Also so richtig Grundlage?
Ich fahre genau diese Wattbereiche, ganz ehrlich. Und die bin ich auch vorher schon gefahren.
Das ist ein richtiges Triggerthema.
Ja.
ja, schön. Und merkst du schon, wie du besser wirst?
Nee.
Aber
ich habe ja auch Gürtelrose gehabt letzte Woche und ich glaube, ich habe die einfach schon 2 Monate anrollen gehabt. Also jetzt bin ich aber gesund, sagt dann auch der Wupp wieder. Also jetzt warte ich drauf, dass die Werte explodieren demnächst.
Der Wub.
Okay.
Der Wob. Irgendeiner hat gefragt, und das ist schon 2 Wochen her, Feedback mal wieder ein bisschen, was mit Victor Lafay los ist und ob ich das nicht mal in Erfahrung bringen könnte. Und ja, kann ich. Hab ich ihm dann auch geschrieben, Victor, was los? Also der Besenwagenhörer, ich habe leider seinen Namen nicht notiert, meinte, er fährt mehr Ski, als dass er Fahrrad fährt und wann wir ihn mal wieder im Rennen sehen können. Turns out, Victor meint, er war einen kompletten Februar krank und hat jetzt wieder angefangen und wird erst Anfang April wieder in die Rennen einsteigen. Und dann ist erstmal so Planung grob Richtung Giro.
Was hatte der denn, dass er einen ganzen Monat krank war?
Hat er nicht gesagt.
Mhm. STD würde ich mal tippen.
Andi, erklär kurz, was ist das?
Das erkläre ich jetzt nicht. Jeder, der das Wissen, der den Witz verstehen muss, hat ihn verstanden.
Ja, ich habe ihn nicht verstanden. Deswegen erklär mir
gut,
gerne.
Gut, Paul. Dann bist du unschuldig genug.
STD.
Ja, kannst du mal googeln bei Gelegenheit.
Ja, ist auf jeden Fall eine englische Abkürzung.
Ja, davon bin ich jetzt ausgegangen, dass es kein Deutsche ist.
STI, Mann, das kennst du auch von Shimano.
Ja, ja, klar.
Wofür steht denn da die Abkürzung?
Das weiß ich auch nicht. Und bei Kampa hieß das immer Ergo Power oder Ergo. Bei Shimano STI und wie heißt es eigentlich bei SRAM?
SRAM Power.
Das lösen wir in der nächsten Folge
auch,
auf.
Auch SDI? Das lösen wir in der
nächsten Folge auf, genau. Das ist ein Rätsel.
Bremsschalthebel.
Ja, wahrscheinlich. Ja, habt ihr noch
Power irgendwelche... ein guter Name, aber das war das letzte Gute, was Campagnolo so gemacht hat, glaube ich. Die Armen. Aber
Campagnolo, like, wer es noch kennt.
Ich war letzte Woche kurz in Italien. Und ich glaube, nächstes Jahr plane ich ein bisschen mehr Zeit um Strade Bianca ein. Ich muss sagen, da war schon am Tag vor dem Rennen richtig geile Stimmung. So, ich war dann im Auto unterwegs, habe ein paar Fahrer besucht und ein Meeting gehabt und bin dann teilweise auch schon über weiße Straßen gefahren. Jetzt glaube ich keinen Abschnitt aus dem Rennen, aber waren einfach unfassbar viele Leute mit dem Rad schon da unterwegs, die, glaube ich, extra für das Rennen da waren. Also man hat da wirklich Trikots aus allen Ländern gesehen, viele Deutsche auch, viele junge Menschen auf jeden Fall auch da. War ein cooler Vibe. Also ich glaube, hat man ja auch bei den Bildern im Rennen gesehen, dass da eine gute Stimmung war.
Ich muss da auf jeden Fall auch mal wieder hin. Ich war original einmal im Leben in der Toskana und das war 10. Klasse Schüleraustausch. Und Florenz, Siena, Lucca und gewohnt habe ich in Pisa.
An was erinnerst du dich?
Boah, auf jeden Fall fand ich Siena schon mega geil und Lucca. Pizza essen an diesem Platz von so kleinen Pizzabuden. Und, genau. In dieser Gastfamilie, in der ich war, es gab auf jeden Fall unfassbar viel zu fressen. Es war einfach jeden Abend so, die Pizza war halt die Vorspeise. Und dann ging es so dauernd weiter. Das kam gar nicht mehr klar. So, boah, noch was? Boah, noch was?
Ja. Nee, aber sieht auch von außen geil aus, muss ich sagen. Strade Bianca, so von der Stimmung. Und irgendwie, ja, ist ja auch mittlerweile so als Rennen zur Aktivierung für Sponsoren, ne? Halt mega wichtiges Rennen, ne? Also es waren ja irgendwie alle haben irgendwas gemacht, haben noch irgendwelche Influencer hingeschickt oder irgendwelche Gravel-Profis, die gerade keine Radrennen fahren, die dann irgendwann machen mussten. Also da war schon gut was los.
Wann kommen eigentlich die ersten Aufrufe Influencer weg von Radrennen? So wie im Fußball. Die dürfen ja auch nicht eigentlich ins Stadion. Sind nicht gerne gesehen im Stadion, sagen wir mal so.
Ja?
Ja,
ist
ja.
Ist das so?
Influencer raus aus Stadien. Gibt es ja so eine, ja. Weiß ich nicht.
Bis aber jetzt noch nicht so viel passiert im Radsport mit den Influencern.
Aber da würden ja einige Kommentatoren ihren Job verlieren.
Echt? Warum?
Da kannst du jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken, wenn Influencer raus sollen aus dem Radsport. Aber gut.
Ja, die sind ja nicht beim Rennen.
Ich verfolg das nicht so ganz, deswegen bin ich da nicht up to date, wer da wen einlädt.
Ja, wir müssen ein bisschen mehr Quatsch reden, weil Radrennen ist ja langweilig jetzt, ne?
Nee, hört doch auf mit dem Scheiß. Das kann Andi hier gleich wieder sagen, Radsport ist scheiße, wo Pogacar irgendwie Radsport macht, weißt du? Aber so einfach ist das ja nicht. Also.
Ja, eigentlich bin ich mittlerweile froh über Radrennen, wo Pogacar mitfährt, weil dann komme ich wenigstens nochmal auf mein Mittagsschläfchen. Weißt du, so heute war ja zum Beispiel Paris-Nizza voll Action, gestern Tirreno voll Action in Abwesenheit von Pogacar. Samstag, ganz ehrlich, habe ich 60 Kilometer Nickerchen gemacht. Von Kilometer 80 bis 20 vor Ziel.
Ja, aber da muss ich sagen, du bist einfach ein Banause, weil der Drahtrenner hinter ihm war ja trotzdem gut.
Ja, und jetzt stell dir mal vor, die wären um Sieg gefahren, wie spannend das gewesen wäre. Fast wahrscheinlich fast so spannend wie das Frauenrennen. Das habe ich nämlich noch live geguckt und das war wirklich bis auf den letzten Meter spannend. Das hat schon Mailand San Remo Charakter schon fast. Und das Männerrennen leider nicht. Also das habe ich mir am Tag danach nochmal zur Analyse in der Gänze angeguckt, aber
wir können jetzt, da es ja, gibt es nächste Woche wieder Besenwagen Farm? Nee, ne? Übernächste Woche erst.
Nee, nächste Woche.
Nächste Woche. Ja. Ey, ich hoffe, also die werden das ja auseinandernehmen, aber was ist los mit Franzi Koch? Das ist ja crazy. Also die muss ja jetzt wahrscheinlich selber erstmal so verstehen, dass sie das hätte gewinnen können. Oder weiß sie das schon, Andi?
Ich glaube jetzt, ja. Ich weiß nicht, wie jetzt, ob sie sich das vor dem Rennen zugetraut hat. Aber ich meine, wie sie das Finale gefahren ist, hat sie es, glaube ich, während dem Rennen sich schon zugetraut. Wird es noch auf jeden Fall eine spannende Klassikersaison. Ne?
So ist sie dann aber das Finale gut, nicht gefahren.
Also die hat ja schon in die letzte Kurve da nochmal rein gehalten. Ne? Das machst du, glaube ich, das war jetzt, glaube ich, nicht um den...
Ja klar, wenn du 10 Kilometer von vorne fährst, also hat sie ja gemacht, ne? Und er kam wie viel, und dann den Anstieg reinfährst und dann quasi die attackieren und du bist immer noch da. Ja klar, dann denke ich auch, scheint ganz gut zu sein.
Die letzten Kilometer, die sie da von vorne gefahren ist, da glaube ich, hat sie einfach auch nur so das Bein fallen lassen, weil sonst hätten die da wieder Stehversuche gemacht, muss man ja sagen, ne? Und so hat sie sich vielleicht keinen Bock drauf und sagt, ja komm, dann kann ich jetzt auch hier ein bisschen rollen von vorne.
Ja gut, vielleicht kriegen die Mädels bei FAM ja noch mehr Details, aber Glückwunsch, es war krass, und wenn sie sich da nicht verbremst hätte in der letzten Kurve, ich glaube, sie hat sich verbremst, so sah es zumindest aus, denke ich mir auch, dass sie das Ding da nach Hause gebracht hätte, und das war schon sehr beeindruckend.
Ja, ich glaube, da haben ja alle drei da, also Kasia Nivadoma, wer war nochmal die dritte? Longoborghini, oder?
Shabby.
Nee, die sind da auf die letzte Kurve da eigentlich in einer Reihe reingefahren und also letztendlich haben sich alle verbremst, ne? Weil dann die vierte im Bunde das Rennen gewonnen hat. Aber klar, hätte einer von denen da die Kurve als erster genommen, dann hätte auf jeden Fall diejenige das Rennen gewonnen. Also super spannend, wer es noch nicht gesehen hat, kann sich nochmal anschauen. Und vielleicht gibt es ja ein paar mehr Insights oder vielleicht sogar Franzi Koch im nächsten Besenwagen FAM. Ich weiß es noch nicht genau, aber kann gut sein. Zumindest mal wird sie da irgendwann bestimmt mal zu Gast sein.
Ja, aber lass uns mal über das Männerrennen reden, was ich, auch wenn Andi ist, unglaublich langweilig fand und erstmal Nickerchen gemacht hat, fand ich es immer noch ein spannendes Rennen mit irgendwie auch paar Erkenntnissen. Also.
Ja, gut, eine große Erkenntnis auf jeden Fall, ne? So.
Ja, gut, die ist ja, also dass Paul Sexas.
Nee, aber dass er Del Toro auch noch dann abgehängt hat.
Ja, da weiß ich nicht, ob Del Toro so mit dem letzten Biss. Also ich fand es ein bisschen komisch. Ja, das sah schon ein bisschen komisch aus. Man hat es auch nicht so richtig gesehen. Also irgendwie war die Kameras.
Scheiß Regie, ja.
Ja, und man muss ja, also natürlich, sorry, der ist ja auch wirklich nur bis ans Hinterrad von Sexas gefahren. Sexas. Und dann im Sprint da auf Platz 2 zu fahren, das wäre auch ein bisschen läppisch gewesen. Also da muss man sagen, das war schon klasse, um es mal auf Deutsch zu sagen, was er da gemacht hat und ihm da quasi den zweiten Platz zumindest zu überlassen.
Ja, genau, so sah es für mich nämlich auch aus, dass er da einfach gar nicht unbedingt reingehalten hat, aber trotzdem hat er der Sexas, wie auch immer, übrigens mit S also, ausgesprochen wie anscheinend.
Nochmal Pro Cycling Stats, sagt er selber Sexas.
Also. Ja, genau. war schon geil anzusehen. Und dass er da als Pogacar attackiert und Pidcock einer seiner paar Mechanicals bekommt, also irgendwie, ich weiß nicht, was genau war, aber auf jeden Fall musste er ein paar Tritte mal auslassen. Das Loch ging da auf und dann, dass er das Loch dann noch fast, er fällt ja eigentlich bis ans Hinterrad dran und dann war die Kamera ja wieder weg auf einmal. Und das nächste Bild, was wir bekommen haben, auf einmal war dann eine Lücke da zwischen ihm und Pogacar. Also wir hatten ja gar nicht so richtig gesehen, was dann passiert ist. Aber das war schon sportlich. Also auf dem Niveau war bis jetzt noch keiner so unterwegs, wenn Pogacar mal wirklich voll durchgezogen ist. Das fand ich schon geil.
Beim Eintagesrennen nicht.
Beim Eintagesrennen, ja. Und ich fand jetzt auch, wie er danach einfach weitergefahren ist, ne? Also auch damit Del Toro am Hinterrad einfach komplett Kopf runter und egal, ob jetzt einer hinten dran hängt oder nicht, einfach all in und auch in der Gruppe oft attackiert und so. Also ja, ich glaube, das ist vielversprechend. Demzufolge sind natürlich jetzt auch die Bemühungen von UAE relativ groß, da einen sehr großen Check hinzulegen.
Denkt ihr, dass das wirklich
Wer sagt
war?
Das überhaupt? Oder ist das deine Meinung?
Ja.
Das ist nicht meine Meinung, das ist das, was gerade rumgeht. Das habe ich nicht, echt? Also das Gerücht habe ich nicht in die Welt gesetzt. Das ist das, was rumgeht.
Ja, aber das klang auch so ein bisschen nach so einem Meme-Gerücht.
Also nee, was.
Wir wollen verlässliche Quellen haben und kein Instagram.
Ja, gut, die verlässlichen Quellen sind auch nur, dass ich mir Sachen anhöre und dass richtige Journalisten halt sagen, dass das da und da irgendwie im Gespräch ist. Dass halt das Management die Gespräche mit Decathlon pausiert hat. Nach der Algarve-Rundfahrt und UAE starkes Interesse hat. Ich glaube, UAE hat das so nicht direkt gesagt, aber wenn man so zwischen den Zeilen lesen kann, hört man es auf jeden Fall anscheinend. Gibt es ein paar Aussagen von Machin, dass ich glaube von Machin war es, dass sie halt Interesse haben. Natürlich, wenn die Interesse haben an ihm, wenn die den kaufen könnten, würden sie es auch machen.
Da kann ich nur hoffen, dass er selber den Selbstrespekt hat, das nicht zu machen. Und den Sport nicht weiter zu verlangweilen.
Aber da.
Also zu verlangweilen, geiles Wort. Dass eigentlich, also er muss ja sich den Anspruch wahren, einfach eine Leaderrolle auszufüllen in den auch schon in den nächsten Jahren. Ich meine, klar, der ist jetzt erst 19 oder wird jetzt 20 dieses Jahr, aber ich meine, mit dem, was er bis jetzt gezeigt hat, kann er sich da, glaube ich, auch nicht mehr verstecken und irgendwie einen Co-Leader oder so machen. Und bei UAE ist ja ganz klar, also da hat er mindestens noch Pogacar vor sich. Ich denke eigentlich auch ein Del Toro. Und das wäre ja sportlich eine absolute Katastrophe, wenn er da hingehen würde, meiner Meinung nach. Und man muss ja sagen, natürlich ist das Team sehr flüssig, UAE Team Emirates. Ja, aber ich glaube, eine Firma wie Decathlon könnte auch einen marktgerechten Preis für einen Fahrer wie Paul Sechers fahren.
Ist eine relativ komfortable Situation fürs Management, würde ich sagen.
Aber da die Aussage, die du gerade auch triffst, es gibt ja mal marktgerechten Preis und dann gibt es das, was UAE bereit ist zu zahlen. Und die könnten ja schon sehr weit auseinander driften, was marktgerecht ist und was am Ende
bereit ist irgendwann zu bezahlen. Also, wenn sie da jetzt nochmal mehr drauflegen, was er wert ist, dann ist er ja wahrscheinlich schon fast in dem Bereich von Pogacar und dann wird der sich auch wieder melden und sagen, hey, wenn der so viel bekommt, dann will
aber,
ich auch
ein bisschen was ist der Wert?
Also aktuell würde ich sagen, ist der wirklich alles wert, was einer bereit ist zu zahlen.
Ja,
und ich glaube, sie haben Pogacar als
Topverdiener
im Sport irgendwas zwischen 8 und 10, schätze ich mal. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Ja, und aktuell, ich meine, ob er das dann wirklich erfüllt, ist dann wieder die andere Frage. Aber aktuell, klar, ist er der oder das Juwel auf dem Markt, weil ja jeder sucht den neuen GC-Fahrer seit Jahren. Ich denke, da kommen dann auch Teams wie Ineos oder so glaube ich, klingeln da bei seinem Management an. Weil im Prinzip ist es für jeden
jedes Team, was GC-Ambitionen bei der Tour de France hat in den nächsten 5 Jahren, ist es aktuell der Fahrer, der am meisten Hoffnung verspricht. Und da wird jetzt einfach alles auf den Tisch gelegt, würde ich mal behaupten, was so an Gehältern im Radsport realistisch drin ist.
Ja, ich bin mal gespannt. Vertrag geht ja bis Ende 27, also bis dahin fährt er auf jeden Fall bei Decathlon, wenn nicht irgendeine krasse Ausstiegsklausel drin ist und so. Aber das weiß man ja heutzutage auch nicht mehr. Es ist ja auch immer alles möglich.
Ja, also so spaßeshalber mal in die Glaskugel geguckt, was denkst du, Andi, was der jetzt verdient? Ungefähr. Der Vertrag also wurde
wahrscheinlich in dem als Juniorenfahrer gemacht, ne? Also ich weiß nicht, ob das schon mal angepasst worden ist. Dann wird es wahrscheinlich nicht so viel sein. Und klar, der nächste Vertrag, der wird mehrere Millionen schwer sein. Also da ist er jetzt wahrscheinlich noch ganz, ganz weit von entfernt.
Den willst du ja schon eigentlich relativ schnell machen als Management, den nächsten Vertrag in der Situation, bevor noch irgendwas dazwischen kommt.
Also ich würde ihn nicht schnell machen, weil je mehr Begierde du letztendlich wächst, desto mehr sind die Leute auch bereit, dann irgendwie zu zahlen. Also ich weiß es nicht genau, man munkelt, er wird dieses Jahr auch bei der Tour am Start stehen. Und wenn da jetzt natürlich nochmal, ne, weiß ich nicht, was dann dabei rauskommt, ob er die zu Ende fährt oder einen Teil davon eine Etappe gewinnt, wer weiß, was der da abliefert. Und das würde seinen Marktwert wahrscheinlich dann nochmal pushen oder zumindest mal die Leute, die wirklich ein Interesse dran haben. Ich persönlich würde ihn aber auch gerne weiterhin bei Decathlon sehen, weil ich meine, wir haben gerade noch über das Rennen Strade Bianche gesprochen und auch da, als die Attacke von UAE quasi gestartet wurde, muss man ja auch mal sagen, ne? Also gibt ja bei UAE auch außer Pogacar echt noch ein krasses Team, was die da für ein Line-Up hatten, war ja auch brutal. Also da auch Jan Christen, der, glaube ich, das Feld zu dem Zeitpunkt auf, weiß ich nicht, 8 Fahrer runterfährt. Und da sind aber dann auch zu dem Zeitpunkt noch 3 oder 4 Decathlon-Fahrer dabei. Also die scheinen da echt einen sehr, sehr guten Job zu machen, auch ja in der Ausbildung oder in der Entwicklung der Fahrer, weil das waren jetzt auch alles Fahrer, die du, ich sag mal, bei 8 Leuten Strade Bianche Spitzengruppe vor dem Rennen wahrscheinlich nicht auf dem Zettel gehabt hättest. Ja, gewinnen ja parallel auch noch oder sind vorne bei den Radrennen, haben ein super Opening-Weekend gefahren. Ich denke, das wird so eins der Top-Teams sein in der nächsten Zeit. Und ja, warum willst du nicht als französischer Fahrer für das beste französische Team, wenn es dann auch noch eins der besten Teams der Welt ist, fahren? Und ich glaube, daran läge jetzt die Kunst des Managements, das so zu gestalten, dass er in der Mannschaft auch einen sehr guten Vertrag unterschreibt. Ja. Weil alles andere, ne, so jetzt so ein Wettbieten und dann gehst du halt dahin, wo du am meisten Geld bekommst, macht ja gar keinen Sinn. Also ich sehe den jetzt auch absolut nicht bei Ineos und auch nicht bei UAE, ehrlich gesagt.
Weißt du, bei welchem Management der ist?
Der ist aktuell bei Jona Lauka. Ist ein Finne, der sehr viele französische Fahrer vertritt und auch sehr viele natürlich skandinavische Fahrer auch schon seit sehr langer Zeit im Business war. Ich glaube, der bekannteste Fahrer, kann man sagen, war Alexander Christoph. Bisher. Ja.
Ja, gut. Haben wir noch was zu Strade? Gianni Vermeersch kann irgendwie immer ganz gut mitfahren auf Gravel. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass er noch so lange da vorne dabei ist.
Ja, war jetzt ja schon 7. Der kann das schon. Wenn ihr euch auch mal erinnert, der war, ich glaube, bei Amstel war es und bei Flandern, also bei so ein paar von solchen schweren Rennen, war der immer vorne eigentlich. Und ich finde es jetzt nicht so überraschend, um ehrlich zu sein. Der ist schon ein richtig guter Rennfahrer. Der ist halt so unsympathisch, sagen wir mal so.
Ich weiß, was du meinst. Ich wollte.
Aber der ist halt schon gut. Ja.
Ich wollte Gruß von unserem Ben einholen. Der hat Norovirus mitgebracht von Strade Bianche. Also der hat gerade so ein bisschen Scheiß am Schuh, da läuft es richtig gut. Heute, er meinte, er hat 7-mal gekotzt heute, jetzt fühlt sich es erstmal ein bisschen besser an.
Ja, unseren Ben habe ich da am Freitag auch noch getroffen. Da sah er noch ganz gut aus, aber ja, gute Besserung auf dem Weg. Vielleicht jetzt schon mal so als Überleitung zu Tirreno läuft ja gerade. wer ja auch ganz präsent erstmal war, als die Post abging und jetzt auch beim Tirreno bei der Etappe, die gestern, also Dienstag zu Ende gegangen ist, auch über...
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Über Schotter ging oder beziehungsweise eine weiße Straße. Julien Alaphilippe ist für mich ja mittlerweile so ein bisschen Melancholie auf zwei Rädern, ne? Also der fährt ja in dieses Schotterstück da rein und zieht erstmal los und dann denkst du wieder, da ist er wieder. Ja, also so wie man ihn vor Jahren gekannt hat als Weltmeister und so weiter. Und dann dauert das, du kannst eigentlich die Uhr noch stellen und dann geht er halt auf. Ich meine, man kann jetzt nicht sagen, dass er dann komplett, er wird ja immer noch, ne, ich glaube 20. Also fährt er immer noch, sage ich mal, im vorderen Drittel immer mindestens dann in die Platzierungen rein. Aber es scheint irgendwie doch nicht mehr auf das Niveau zurückzukommen. Ja, und das ist irgendwie, weil eigentlich ein geiler Rennfahrer, ne? Du siehst halt, der ist an den Schlüsselpunkten, ist der immer da. Ne? Also der ist,
das ist halt,
der ist da, der fährt eigentlich auch dann die richtige, der macht die richtige Aktion, aber hat es halt einfach irgendwie nicht mehr so drauf, um dann ja so ein wirklich zählbares Ergebnis mal zu haben. Ne? Irgendwie mal ein Top 5 halt oder Top 10.
Richtig lange her, ne? Dass Julien Alaphilippe so richtig gut war. Leider.
Ja. Aber ja, er ist trotzdem immer noch sichtbar, sagen wir mal so, ne? Und ich weiß nicht, woran es liegt, dass er da nicht mehr so dieses Niveau zurückbekommt. Also man hat ja mal eine Zeit lang so gehört, dass er dann nicht mehr so seriösen Lifestyle hatte wie zu Glanzzeiten, was ja vielleicht auch verständlich ist, ne? Dass man so nach Jahren, wo man so voll durchgezogen hat, auch mal irgendwie, ich glaube, er hat ja auch Familie gegründet in der Zeit, so ein bisschen, ich sag mal, nicht immer 110%, sondern mal nur 95% gemacht hat. Und das reicht ja dann halt auch, um heutzutage im Sport eben, ne, nicht mehr unter den Ersten oder unter den Besten zu sein, sondern nur noch unter den Guten. Aber ja, ich frage mich da so, wie oder ob der auch einfach schon so ein bisschen über seinen Zenit hinaus ist. Ne? Weil ich denke mir jedes Mal so, jetzt ist er wieder da irgendwie. Aber dann, ja, bis jetzt bisschen traurig fand ich das bisher dann immer.
Also ich glaube, dass das heutige Commitment, was du halt auch brauchst, ich weiß nicht, wie einfach das noch umzusetzen ist für Fahrer aus der Generation, die halt noch gelernt haben, dass es auch anders funktionieren kann oder konnte. Weil der ist jetzt ja echt schon lange dabei, ne? Wenn du überlegst, wann so seine goldenen Jahre waren bei der Tour mit dem gelben Trikot und mit dem Bergtrikot und so, das ist jetzt echt auch schon fast 10 Jahre
her. Weltmeister war der, glaube ich, auch ein paar Mal, oder?
Zweimal, ja. Also ja, das ist irgendwie... das war halt ein anderer Sport. Wenn jetzt, ja. Weiß ich, der bei UAE fährt, der Yates, ist das Adam? Ist Adam.
Ja.
Ja. Adam Yates, der meint jetzt ja auch gerade, dass er die ganze Zeit irgendwelche Bestwerte fährt, in allen Bereichen, aber halt Resultate jetzt trotzdem nicht irgendwie mehr werden oder besser werden. Und ja, ich glaube, das ist halt dann einfach ja, schwieriger. Aber der hat halt dieses Gefühl für die richtige Position ist halt krass, ne? Das ist das, was Wout van Aert ganz oft nicht mehr hat, wie man es so auch gesehen
aktuell
hat,
nicht, ne?
Bei ein paar Rennen.
Aber so lange ist es bei Alaphilippe doch gar nicht her. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, der ist 2021, war er in den Jahresrankings auf Platz 4.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt, wo es diesen Beschleuniger Jahre. Gab. Ja, aber das ist doch der, wo es diesen Beschleuniger gab, nach Corona, oder während Corona, wo das halt so krass nach vorne ging.
Ja, also und da sind nicht viel Rennen gefahren worden 2021, oder?
Wie gesagt, der ist kein schlechter Rennfahrer, ne? Nicht immer direkt falsch verstehen, aber ist halt, der Sport hat sich halt so krass weiterentwickelt. Das ist halt, ja, du fährst dann nur noch gegen Aliens irgendwie so gefühlt.
Na, kommen wir mal kurz auf diese Etappe, die war nämlich richtig geil, wo Alaphilippe in den letzten Gravel-Sektor reinsticht und dann aufgeht. Und mal kurz vom Ergebnis weg, dann in einer Kurve rutscht, ich glaube, Del Toro an Posi 1 weg.
Nee. Und an Posi 1 war, du meinst das mit Mathieu?
Wo Mathieu nur so ausgeklickt ist.
War da nicht Del Toro hinter ihm? Oder Pellizzari war, glaube ich, erste Position, dann Mathieu und dann Del Toro. Egal, auf jeden Fall.
Nee, also ich glaube andersrum. Ich glaube, Del Toro ist auf Posi 1. Ich würde jetzt Geld draufsetzen.
Stimmt,
egal.
Du hast recht. Ja.
Auf jeden Fall, genau das ist mir mal mit unserem Freund Rainbow passiert. Und dann, wir fahren genau so in eine Kurve rein, er rutscht vom Hinterrad weg, fängt's wieder. Und ich bin leider im Gegenverkehr und habe einen Pajero kaputt gemacht. Naja, das nur mal dazu. Aber ansonsten war es eine geile Etappe.
Ich will auch noch mal kurz, muss jetzt noch mal kurz Alaphilippe hier ein bisschen Korrektur, also wenn ich sage, der ist nicht mehr so der Alte, muss man jetzt dazu sagen, ich habe gerade noch mal zur Sicherheit nachgeguckt, er gewinnt halt in jedem Jahr schon noch seine Radrennen, schon noch auf World Tour Level, hat übrigens letztes Jahr noch in Kanada, in Quebec gewonnen. Aber klar, ist er jetzt im Vergleich zu dem Alaphilippe von vor 5 Jahren nicht mehr auf dem Niveau. Ja. Sorry, das muss ich jetzt nochmal gerade hier
loswerden. Ja, und da,
Giro-Etappe auch noch gewonnen vor 2 Jahren.
Und da muss man zu Quebec halt dann auch sagen, das muss man natürlich auch wissen, wie er gewonnen hat. Ne? Nichtsdestotrotz hat er natürlich da gewonnen. Aber das war jetzt nicht der frühere Alaphilippe, wo er quasi der Stärkste war, sondern das war mit ganz viel Auge und auch ein Bein natürlich, aber auch vor allem ganz viel Auge.
Und Giro-Etappe aus der Spitzengruppe.
Ja, also klar, Alter, wenn du mal so gut warst, der ist halt gut. Also du wirst dann nicht auf einmal ein Nobody. Aber er ist halt leider nicht mehr das, wie es mal früher war, dafür, wo er dann halt einfach auch so ein bisschen das machen konnte, was er wollte. Aber ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Aber ich fand die gleiche Kurve, von der du gerade geredet hast, mit Mathieu, da gab es dann stürzt ja hinten Arensmann, stürzt in der gleichen Kurve.
Ja, sie sind ja in der Kurve, sind einige dann.
Ne? Ja, genau. Und da siehst du einfach nur, hast du schon richtig gesehen, wie der einfach gar keinen Bock hatte. Also der ist halt gestürzt und war nicht so fokussiert, GC müsste schnell aufstehen, weil sondern halt so richtig so angepisst in die Kamera geschaut, dass ich auch die Zeit dafür genommen, das zu machen. Und ja, da hast du schon gemerkt, okay, gut, da waren so ein paar nicht so richtig drauf vorbereitet, was da an dem Tag auf sie zukam. Und aber ich fand's auch geil. Und vor allem hast du auch in dem Zielsprint gesehen, wie das so Mathieu sprintet das Ding locker nach Hause, aber wie der halt aus dem Sattel halt wirklich am Limit da hochsprintet, ging ja auch leicht noch ansteigend. Und dann Del Toro, dachte ich schon, der hat richtig verzockt, weil er ja keinen letzten Kilometer alleine von vorne gefahren ist. Und obwohl Pellizzari noch da ist, der auch ein guter Gesamtwertungsfahrer ist. Ich dachte, Del Toro verzockt, also verliert richtig Sekunden, kommt dann auf den letzten Meter aber auch nochmal wieder hin zu den beiden. Dachte auch kurz, vielleicht gewinnt er die Etappe noch. Mhm. Also es war schon ein geiles Finale.
Da denke ich mir so, immer in solchen Situationen denke ich mir so, Bergfahrer, fahrt doch, fahrt Unterlenkersprint. Mathieu fährt
Unterlenkersprint. Ich glaube, also meine Theorie zu der Ankunft ist, und ich habe mir das schon gedacht, als sie auf diese, das man kann jetzt nicht sagen Kopfsteinpflaster, aber da waren ja diese Platten. Und die sahen schon auf den Fernsehbildern so glatt aus. Ich glaube, du konntest auch gar nicht richtig sprinten und deswegen wurde das so ein Drag Race. Also ich glaube, ja. Mathieu hat gar keinen richtigen Sprint fahren können und die sind dann irgendwie, sag ich, keine Ahnung, wahrscheinlich alle so 600 Watt gefahren und wer konnte einfach am längsten 600 Watt fahren und das kann natürlich auch ein Pellizzari und Del Toro, gerade nach so einem Finale.
Ja, das ist
und ich glaube, Van der Poel konnte einfach seine Sprintpower gar nicht so richtig ausspielen, aber hat jeder erwartet, ich glaube, er selber eigentlich auch. Und dann fahren die durch diesen Torbogen auf diese Steine drauf und ich dachte mir so, oh, also ob der da jetzt bei dem nassen Wetter so richtig einen Antritt fahren kann. Und dann haben sie sich ja eigentlich auch direkt alle hingesetzt. Aber ja, auch ein geiles Rennen, spannend bis zum Zielstrich. Ne?
Ja, und waren übrigens genau ein bisschen was über 600 Watt ist Pellizzari da gefahren. Im Finale gab es auch Zahlen dazu von, ich glaube, auf WLAN oder so. Ja,
Ja, nehmen wir nochmal Paris-Nizza mit jetzt heute aktuell. Und dann können wir zu unserem Gast switchen.
Moment mal kurz, ich will jetzt nicht hier, wir sind ja schon 3 Etappen beim Tirreno gefahren.
Oh, Andi, ey, ganz ehrlich, ne, wir haben nicht über die erste Etappe gesprochen, wo jemand anders gewinnt, der nicht bei euch in der Vertrag ist. Jetzt willst du hier über jedes Radrennen gewinnen,
aber
wo
hallo,
ein Corso-Fahrer schnell fährt.
Das ist ein historischer Sieg.
Warum ist das historisch? Tobias
und Andresen hat erstmal zum ersten Mal die gesamte Sprint-Elite einfach mal hops genommen heute. Und ich wollte es nur mal hier anmerken, dass hier keiner in ein paar Monaten sagt,
dass die gesamte,
wo kommt der jetzt auf einmal her? Ja, außer Tim Mellier sind alle da im Start. Kann ich dir vorlesen. Lies einfach mal die ersten 10 durch.
Ja, okay, den gebe ich dir. Okay, jetzt macht der Monolog zu ihm und dann können wir zu Paris.
Nee, warte, ich wollte es jetzt hier nochmal, den Monolog habe ich letztes Jahr schon öfter mal gebracht, aber den wollte mir ja keiner glauben.
Immer Corso-Sport-Werbung die ganze Zeit. Immer nur Corso. Ist das ein Corso-Podcast?
Wir holen ihn irgendwann mal hier in den Podcast rein.
Du hast schon gesagt, du bist ein extrem witziger Typ auch, ne?
Guten Humor, auch beide zusammen. Also der Anfahrer von ihm ist ja auch bei uns. Und also die beiden überragend.
Ja,
jeder auf seine eigene Art und Weise. Und wer sich mal schon mal ein Bild von Tobias Lund Andresen machen will, was da vielleicht so ein Typ dahinter steckt, der soll mal googeln, Zieleinlauf von ihm, E3-Preis der Junioren vor ein paar Jahren und sich das...
Pack das doch in die Shownotes.
Nee, das müssen die Leute schon auch selber machen.
Gut, jetzt aber mal hier Paris-Nizza, wo heute
Paris-Nizza heute war auf jeden Fall auch gute Chaos-Etappe. Das muss man schon nochmal anbringen. Wo Windbeutel
gefahren wurde.
Ja, wie hat es eigentlich Vingegaard geschafft, da zu den vier Boras alleine da zu sein? Das war ja schon auch eigentlich so das Meisterstück von heute, finde ich. Apropos Positionierung.
Willst du mal kurz erklären, was passiert ist?
Ich habe es zwar geguckt, aber irgendwie habe ich es auch gar nicht so richtig verstanden. Andi, du hast auch gesagt, da war irgendwie 60 Kilometer vor Ziel schon alles auseinander. Dieser besagte Sturz ist auf jeden Fall irgendwie 45 Kilometer vor Ziel gewesen, glaube ich.
Also ich es war auf jeden Fall nicht live gesehen. Aber mit den ersten TV-Bildern war das Rennen ja schon total offen. Ich glaube tatsächlich, dass ja auf jeden Fall Bora war auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, auf die Windkante gegangen ist heute. Und zu dem Zeitpunkt war die Gruppe dann, die Spitzengruppe, ich glaube so 20, 30, wahrscheinlich eher 30 Fahrer stark. Und dann gab es eben nochmal ungefähr, ja, jetzt weiß ich nicht, ein bisschen in der Übertragung drin gab es nochmal eben diesen Sturz mit Ayuso, der dann diese Gruppe einfach nochmal komplett zersprengt hat und da sind eben dann übrig geblieben, am Anfang waren es glaube ich noch 5 oder 6 Bora-Fahrer. Nico Denz war dann auch noch, hat seinen letzten Beitrag nochmal dazu beigetragen, dass die eben dann durchgefahren sind und am Ende bleiben die Van Dijk-Zwillinge Daniel Martinez und Jonas Vingegaard übrig. Und
Jonas Vingegaard konnte sich halt einerseits komplett bis an den letzten Anstieg, es waren 3 Anstiege am Schluss, so kürzere, so 5 bis 7 Kilometer Anstiege, chauffieren lassen an Posi 5 erstmal eine Weile lang. Andererseits war es halt auch sowohl bei Tirreno heute als auch bei Paris-Nizza ungefähr exakt das gleiche Wetter. Es hat einfach komplett gepisst. Alle waren ziemlich dick eingepackt, bei Paris-Nizza noch mal dicker als bei Tirreno. Und Jonas Vingegaard hat mal wieder den ehrenlosesten Style gerockt, den ich jemals gesehen habe auf dem Fahrrad. Die Welt wird immer dümmer, meiner Meinung nach, wirklich. Also
ich will ihn verteidigen.
Natürlich erlaubt, bei der Kälte und so weiter ist alles in Ordnung. Aber jetzt muss ich mir einfach schon ein Radrennen angucken, wo jemand eine lange Hose mit den Trägern überm Trikot anzieht.
Ja, aber ich sag dir, das wird so gewesen sein, dass der irgendwann am Anfang einer Neutralisation wahrscheinlich sich die Hose noch angezogen hat, schnell, und dann einfach übers Trikot und darüber noch eine Regenjacke und dachte, der hat irgendwann die Zeit, die nochmal wieder aufzuziehen, hat er natürlich vergessen, dass er mit seinen Händen nicht ans Trikot rankommt, wo das ganze Essen drin ist, wenn die Hose da drüber ist, und dessen musste er die Hose hinten aufreißen, sieht man auch so schön, hat sich quasi bis zur Arschritze die Hose aufgerissen, um an sein Trikot anzukommen. Dadurch war auf einmal so viel Stoff vorne. Und das hatte, als er die Regenjacke aus hatte, hat es vorne der Wind quasi immer die Hose so aufgeblasen. Das sah so witzig einfach aus.
Es ist das komplett bodenlos.
Ja. Aber vielleicht auch egal, hat er die Hose auch schon so präpariert. Kann auch sein.
Ja, glaube ich nicht.
Ich glaube, es war nicht der Plan, mit der Hose ins Ziel zu fahren. Aber
nee, das ich hoffe auf jeden Fall nicht.
Ich hoffe es.
Aber gut, wenn das Rennen dann so explodiert, das war wahrscheinlich auch nicht absehbar.
Nee, das war auch nicht absehbar.
Dann ja, hat er einfach keine Zeit mehr gehabt, das zu korrigieren. Aber ich verstehe nicht, warum er nicht einfach die Träger runtergemacht hat. Oder meinst du, die Hose wird dann die ganze Zeit
gerutscht? Ja, hat er auch eine Weile lang. Also da gibt es auch Aufnahmen, wie also? Die Träger unten ja. sind. Aber dann sind die aber so im Wind geflattert, dass er die, glaube ich, wieder hochgezogen hat.
Ja, und da haben es hinten einfach aufgerissen und dann mit ins Trikot rankam. Aber ey, ist schon witzig.
Wishes und hat ja Prayers auf jeden Fall bei, ja, es hat auf jeden Fall easy gereicht. Bei Juan Ayuso, der eigentlich mega gut drauf war und auch Gesamtführender war bis heute. Aber den hat es ziemlich hart zerlegt und irgendwie ganz seltsamer Sturz. Dann war so die eine Hälfte der Hose auf und er ist schnell wieder aufs Fahrrad und wollte weiterfahren. Dann ist 20 Meter gefahren und hat sich dann direkt wieder auf den Boden gelegt und lag da auch so gefühlt 10 Minuten. Das sah irgendwie nicht gut aus. Also da er nochmal 20 Meter Rad gefahren ist, würde ich jetzt sagen, glücklicherweise jetzt eher nicht so lebensgefährlich, aber irgendwie sah es trotzdem nicht gut aus, weil er da sehr lange auf dem Boden lag danach. Scheiße, also ja, er hat auch irgendwie ein bisschen Pech immer.
Ja, McNulty hat es auch rausgehauen, ne? Also UAE hat auf jeden Fall auch gutes Lazarett, muss man sagen. Er ist schon kacke, aber jetzt Ayuso hat schon einen guten Schritt nach vorne gemacht, irgendwie nochmal. Da kann auch sein, dass das Team jetzt halt einfach sich wohler fühlt, offensichtlich. Aber auch gestern war ja dann Zeitfahren, Teamzeitfahren mit diesem erstmalig, dass dieses neue Format angewandt wurde, oder? Wo
dass der erste quasi, Fahrer nur gewertet wird oder so.
Genau, ne? So der erste Fahrer gewertet wird. Um ehrlich zu sein, ich fand's besser als erwartet. Also ich fand's eigentlich ganz cool. Ich
find's grundsätzlich auch nicht uncool.
Weil es dann so ein bisschen so ein Leadout ist. Und die Grenadiers haben seit langem mal wieder ein Teamzeitfahren gewonnen, ein relevantes, was ich auch irgendwie, ja, vielleicht sind sie ja so ein bisschen zurück. Ja, aber
jetzt erklärt diesen Modus doch mal Leuten, die jetzt zum ersten Mal ein Mannschaftszeitfahren gucken. Dann heißt es Mannschaftszeitfahren, dann kommt am Ende trotzdem einer alleine ins Ziel. Wie werden jetzt die Zeitabstände danach gemessen? Wer ist danach Gesamtleader? Aber der hat doch gewonnen. Also Teamzeitfahren, ganz ehrlich, warum muss man das alles neu, das Rad dann nochmal neu erfinden? Fahrt doch einfach als Team ins Ziel, weil es ist ein Mannschaftszeitfahren, nicht irgendwie, wir ja, machen ein Leadout für unseren GC-Fahrer. Nee, es ist ein Mannschaftszeitfahren. Ja, da muss halt als Mannschaft ins Ziel fahren. Das war ja immer der Witz von einem Mannschaftszeitfahren.
Nee, das stimmt halt eben nicht. Das stimmt halt eben nicht, was du sagst.
Du musstest immer mit einer gewissen Anzahl an Fahrern ins Ziel kommen.
Richtig, ja, sicher. Richtig. Ja. Aber da widersprichst du ja selbst. Es war noch nie ein richtiges Mannschaftszeitfahren, weil man konnte immer Fahrer verlieren. Du musstest nie alle ins Ziel bringen.
Ja, aber
alle ins Ziel bringen wäre...
Das wurde dann immer weniger, aber so wie es ursprünglich mal war, musstest du doch, keine Ahnung, musstest du mindestens 4 oder so ins Ziel bringen.
Ja, ey, ganz ehrlich, ich finde es nicht schlimm, wenn man es den Leuten einmal erklärt und die sind nicht ganz hängen geblieben, da versteht man das auch, weil so schwer ist es nämlich eigentlich auch nicht. Der Erste, der ins Ziel kommt, von dem wird die Zeit genommen.
Wir machen Mannschaftszeitfahren und da kommt einer alleine ins Ziel. Ist doch komplett dämlich. Macht das,
aber macht's auf Rennrädern.
Ja, komm, ey.
Ja. Und ich vervollständige nochmal Etappe heute Vingegaard, weil ihr euch gefragt habt, wie ist denn der überhaupt da vorne mit den 4 Bora-Fahrern übrig geblieben? Also Vingegaard ist mit Sicherheit einer der besten GC-Fahrer, was Positionierung etc. angeht, weil der ist immer dabei, egal Windkante, Abfahrten, so. Überlegt mal das Zeitfahren, was er da vor ein paar Jahren bei der Tour so gewonnen hat, wie technisch gut er da auch einfach unterwegs ist und ja, deswegen war der da vorne und Georg Steinhauser hat das weiße Trikot übernommen. Der ist nämlich 5. geworden.
Der ist alleine aus der Verfolgergruppe nämlich nochmal rausgefahren in Richtung der Führenden. Ist da natürlich nicht mehr hingekommen, aber ist jetzt auch 3. im Gesamtklassement. Also ja. Der hat auch ein gutes Bein dran dieses Jahr. Nicht schlecht.
Und ich weiß nicht, ob er es schon mit einkalkuliert hat, dass eventuell die Etappe am Samstag ist, glaube ich, die Bergetappe, dass sie eventuell gekürzt wird, weil Schnee, so wie jedes Jahr wie bei Paris-Nice, wo sie irgendeine Etappe verändern müssen aufgrund vom Wetter, dann könnte das jetzt heute ein sehr wichtiger Move gewesen sein Richtung Gesamtwertung, also Richtung Podium.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
So, kurzer Stopp an der Verpflegungsstation. Jungs, es ist März, das heißt Trainingslagersaison. Die halbe Radsportwelt ist gerade im Süden, Kilometer sammeln.
Genau, und wir kennen das alle. Du bist auf Mallorca, in Spanien oder in Italien. Das Hotel-WLAN hat einen Hungerast und dein mobiles Datenvolumen vom deutschen Vertrag ist nach 3 Tagen Streaming, Strava und Komoot völlig am Limit.
Bevor ihr also für teures Geld beim Provider nachbucht oder keinen Bock habt, auf freies WLAN beim Kaffeestopp angewiesen zu sein, checkt mal unseren Partner Sally. Das ist der globale eSIM-Service von den Profis hinter NordVPN.
Der Clou ist, ihr müsst keine physische SIM-Karte tauschen. Ihr ladet euch einfach die Sally-App runter, wählt euer Land aus und stockt euer Datenvolumen flexibel auf. Das ist oft deutlich günstiger und stressfreier als alles andere.
Perfekt, um am Abend im Bett noch entspannt die Klassiker-Highlights zu schauen oder die 150-Kilometer-Route für morgen zu synchronisieren, ohne dass das Handy bei der Hälfte ein Datenlimit erreicht schreit.
Und das Beste, ihr installiert es einmal vor der Reise und aktiviert es mit einem Klick, wenn ihr es braucht. Über 150 Länder sind mit dabei, also egal wo ihr gerade euren Radurlaub, euer Trainingslager machen wollt, mit Sally seid ihr bestens versorgt.
Macht euch das Leben im Trainingslager leichter, geht auf sally.com/besenwagen oder nutzt einfach den Code Besenwagen für einen exklusiven Rabatt auf euer erstes Datenpaket. Link steht wie immer in unseren Shownotes. So, schneller als erwartet. Mit ein bisschen Delay darf ich heute unseren Gast präsentieren. Wir hatten letztes Jahr so ein bisschen Kontakt und auch über den Winter immer mal wieder. Und Juri, wer kennt ihn nicht, hat mir gesagt, wir müssen ein bisschen abwarten, weil Rick ein Video mit ihm produziert. Und nachdem dieses Video rausgekommen ist, kann er jetzt hier zu Gast kommen. Und wir haben uns letzte Woche schon überlegt, so teilen wir jetzt deine Aktion mit dem Trikot und so weiter. Und dann haben wir aber gesagt, ey komm, ich frage ihn jetzt einfach. Es ist jetzt gerade aktuelles Thema. Alle in Radsport Deutschland reden über Juri. Und ja, jetzt haben wir dich direkt da. Finde ich auch super so. Erstmal hallo zurück im Besenwagen. Juri war ja schon mal da. Hey.
Ja, hi zusammen, ja. Endlich hat es auch geklappt.
Jo. Genau.
Jetzt, ja, schön, dass du da bist.
Jetzt hole ich noch mal länger aus, denn ich habe mal so überlegt, Rick Zabel, YouTube-Kanal, wie viel Überschneidung haben wir mit unseren Hörern? Wahrscheinlich relativ viel, aber auch nicht komplett. Also nee,
du hast gesagt, nicht so viel.
Ja, also Andi hat mir ja widersprochen. Ich dachte so, ich würde sagen, ungefähr die Hälfte hätte ich jetzt mal getippt. Aber das wird uns niemand im Detail beantworten können. Da müssen wir schon echt harte Hacker-Skills an den Start bringen, die wir, glaube ich, auch bei Fabian nicht haben. Naja, egal. Es wird ein paar Leute geben, die das nicht gesehen haben bis jetzt. Auf jeden Fall Empfehlung, weil da sieht man das Ganze nochmal im Bild. Aber hört euch erstmal die Story dann hier an, wenn ihr sie noch nicht kennt. Juri, grundsätzlich bei Alpecin unter Vertrag gewesen bis letztes Jahr. Und ist dann den Giro gefahren 2025 mit Alpecin und da gab es so eine Etappe, wo es ja einen relativ großen Prozentsatz des Feldes abgeräumt hat auf sehr schmierigen, nassen Straßen und es hat mehrere Leute ein bisschen härter erwischt, unter anderem Jai Hindley, aber am allerhärtesten hat es Juri erwischt und ja, das war dann echt eine Odyssee, über die wir gleich nochmal on Detail sprechen. Ich sag nur so viel, es gab eben mehrere Verletzungen, eine sehr schwere am Becken mit inneren Blutungen. Juri wurde mit Flugzeug verlegt, auch mehrmals verlegt und hat da noch extrem harte Komplikationen gehabt. Wir haben zwischendrin immer mal telefoniert. Glücklicherweise warst du dann ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich kann das gleich nochmal sagen, außer Lebensgefahr, die auch mal zeitweise bestand und ist jetzt wieder so auf dem Weg zurück und ich bin gespannt, wie weit du schon zurück bist, weil Radfahren geht jetzt auf jeden Fall schon mal wieder richtig gut. Mal sehen, aber erstmal so reingestartet in den Tag damals, ich weiß nicht, oder wo fangen wir am besten an? Was habt ihr für Fragen?
Ich würde kurz nochmal erstmal eine Triggerwarnung rausgeben, wenn man sich das Video mit von Rick anschaut. Das hat mich nämlich auch nochmal richtig geschockt, vor allem die Röntgenbilder. Davon habe ich in letzter Zeit leider auch zu viele gesehen, aber so eins auch noch nie. Und man kann sich auch nochmal die erste Folge, die wir mit Juri gemacht haben, anhören. Und ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel war. Ich erinnere mich nur noch an deine ersten spanischen
Spanisch versuche damals noch bei Team Movistar. Ja. Da ging es irgendwie um eine Waschmaschine. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, die waren ziemlich miserabel, ja. Da erinnere ich mich dran, noch dran, ja.
Wie, aber dein Spanisch ist noch ein bisschen besser geworden.
Ja, hinten raus war Spanisch richtig gut, muss ich sagen. Aber ich war jetzt im Februar mit meinem neuen Team einmal kurz in Girona. Und ja, da dachte ich irgendwie, das Spanisch wäre noch genauso gut wie Ende 2023, wo ich bei Movistar weg bin. Hab dann aber auch relativ schnell festgestellt, dass ich doch etwas eingerostet war, was etwas unangenehm da war. Aber ja, ich würde sagen, inzwischen ist es ganz solide. Wenn ich da ein bisschen mehr sprechen würde, dann würde das sicherlich auch wieder schnell werden. Aber ich habe es jetzt natürlich auch lange nicht gesprochen.
Also Besenwagen Folge 137, 21. Oktober 2021 hieß La Lavandora está seca.
Was heißt das?
Ich würde sagen, die Waschmaschine ist trocken.
Nee, die Waschmaschine.
Und ja, dann gab es ja noch jetzt die 2 Jahre. 2 Jahre waren es dann bei Abyssin de Koenig. Wie ist da dein Niederländisch geworden? Oder sprichst du ein bisschen oder verstehst du es?
Ich glaube, ich verstehe vielleicht so viel wie jeder Deutsche, vielleicht einen kleinen Prozentsatz mehr, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich da nicht so viel Effort reingemacht hatte wie beim Spanisch, weil ich da einfach ein bisschen mehr lost war, weil halt wirklich so konsequent nur Spanisch gesprochen wurde. Mhm. Und bei Alpecin wurde natürlich hauptsächlich Englisch gesprochen. Da war es höchstens mal am Tisch, dass abends kurz Niederländisch in der Runde geredet wurde. Und da wurde dann aber auch schnell wieder zu Englisch geswitcht. Von daher war da von mir persönlich auch die Ambition nie so groß, das so zu lernen.
Okay, okay. Gut, genug Sprachexkursion. Ich kann vielleicht noch hier eine kleine Story von heute Vormittag erzählen, weil Juri und ich sehen uns heute zum zweiten Mal. Wir trainieren nämlich beim gleichen Gym und ich weiß nicht, wie oft du da bist, Juri. Ich bin also, wenn ich schaffe, 3-mal die Woche da und oft haben wir die gleichen Trainingszeiten. Und Juri dann so, ja, bis später, wir sehen uns ja nachher noch. Und ich so, ja, warum? Ich hatte noch nicht irgendwie den Redaktionsplan gecheckt, wer heute zu Gast ist. Aber ja, habe mich natürlich dann, habe mich schon drauf gefreut jetzt.
Wie wollen wir reingehen? Also ich bin nicht so gut mit solchen krassen
Schlussgeschichten. Schwierige Themen.
Video nicht angeschaut.
Schwierige Themen, immer was anderes. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz auf deine Karriere seit der letzten Besenwagen-Folge auch nochmal eingehen. Ich meine, du warst 4 Jahre bei Movistar, bist dann zu 2 bzw. 1/3 Jahren Alpecin gewechselt. Man hat dich dann, ich glaube in 24 war das, warst du nochmal in der Vuelta-Spitzengruppe, wo du wirklich richtig weit vorne reingefahren bist. Irgendwie, ich glaube 5. oder so warst du an dem Tag. Wie jetzt bis zu dem Sturz, sag mal selber, was hast du da noch so, wie hast du deine Entwicklung erfahren oder was waren so die Tage oder die Highlights bis dahin und was war grundsätzlich in dem Jahr 25 so deine Erwartung an die Saison?
Ja, erstmal war der Wechsel nach den 4 Jahren von Movistar zu Alpecin für mich extrem gut. Ich war erstmal extrem happy, da in der Mannschaft untergekommen zu sein. Was ich auch zum großen Teil dann Alpecin bzw. Jörg Ludewig zu verdanken hatte. Und mir tat der Wechsel auf jeden Fall richtig gut. Das Umfeld hatte für mich einfach deutlich besser gepasst mit der Struktur, einen Leader zu haben, einen genauen Job für jedes Rennen. Du wusstest innerhalb des Rennens schon, ob du deinen Job gut gemacht hast oder nicht. Und du wusstest auch eigentlich, dass wenn du performst, mit Mathieu war ein Selbstläufer, sag ich mal, aber selbst ein Caden oder ein Jasper, du wusstest, dass wenn du performst, die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Rennen gewinnst, war so hoch, dass in meiner Rolle als Helfer ich oft noch mal ein bisschen mehr rausholen konnte, einfach weil du wusstest, dass es eigentlich ein sicheres Ding ist, wenn du deinen Job auch gut machst. Mhm. Und dann 2024 waren so meine persönlichen Highlights. Klar, jetzt zum Beispiel der Sieg mit Jasper bei, das müsste Depanne gewesen sein, dann mit Mathieu bei E3. Kurz danach war ich bei der Tour de Romandie, da hatte ich persönlich das Bergtrikot geholt. Mhm. Anschließend hatte ich, da habe ich leider knapp meinen ersten Profisieg verpasst. Das war bei Antwerp Port Epic. Da war ich so die letzten 30, 40 Kilometer alleine und die holen mich 1,5 Kilometer vor Ziel ein, was ziemlich bitter war. Und ja, im Verlauf des Jahres dann sicherlich die Vuelta mit den 3 Etappensiegen von Caden, dem Sprinttrikot mit Caden, was wir gewonnen haben. Und von all dem wollte ich dann natürlich auch jetzt in 25 zehren. Also ich hatte mir dann gehofft, okay, das war meine erste richtige Grand Tour. Da mache ich sicherlich nochmal einen Schritt von und hatte gehofft, dann mit dem Schritt einen sehr guten Giro zu haben und dann auch wieder die Form vom Giro mitzunehmen zur, bei mir wäre geplant gewesen, Tour de Suisse. Da wären dann noch wirklich coole, gute Rennen gekommen. Ja, war dann aber halt nicht so, ne?
Bevor wir jetzt gleich drüber reden, was dann passiert ist, würde ich mal interessieren, wie hast du das quasi bei Movistar vermisst in den letzten Jahren, dass du diesen Input, den du selber gegeben hast, dass da nie so richtig das Resultat bei rumkam, also diese Befriedigung des Helferseins, weil, also ich meine, du wirst sogar so bezahlt, aber du am Ende arbeitest du ja viel für andere und es ist natürlich auch schön, wenn man abseits seines Gehalts irgendwie noch eine andere Belohnung bekommt, was der Erfolg des Teams ist. War das dann bei Alpecin doch schon einfach viel, viel besser dann für dich, auch mental?
Ja, definitiv, keine Ahnung. Ich finde, du fährst ja zu Hause nicht 4 Stunden mit, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal 4x15 Minuten Intervallen, wiegst dein Essen ab, schläfst 10 Stunden, machst Stabi, Krafttraining, weiß ich nicht was alles, um dann zum Rennen zu kommen und nur, ich sag jetzt mal, so deinen Job zu machen, das Mindeste, und fährst wieder nach Hause. Also du machst den ganzen Spaß ja nicht dafür. Dann willst du halt wirklich auch alles rausholen. Und ja, ich war so geschockt bei Alpecin, als wir zum Beispiel auf einer der ersten Etappen werden wir Zweiter mit Caden, und es hat keine Sau hat im Bus mehr geredet, weil einfach alle so frustriert waren. Und das gab es einfach bei Movistar nicht. Ich denke, im normalen Arbeitsleben hast du das genauso, dass Leute einfach auf Arbeit kommen, um ihren Job zu machen, von 8 bis 16 Uhr absitzen und dann wieder nach Hause fahren. Ich glaube, wenn man so wirklich diesen starken Willen hat, auch was erreichen zu wollen, dann ist das definitiv, war für mich auch oft sehr, sehr frustrierend, auf jeden Fall.
Also es hat bei Movistar quasi gefehlt, dieses dieser Biss nach vorne, nach so, ich weiß nicht, ob man es überhaupt noch enttäuschende Resultate nennen kann, wenn man sich dran gewöhnt. Also als Mensch gewöhnt man sich ja sehr schnell daran. Ne? Wenn bei der Alpecin so ein 2. Platz, wo man eigentlich dachte, man gewinnt, ist eine Enttäuschung bei anderen Teams, wäre das wahrscheinlich ein Grund zur Freude. Ja. Weil die meisten sind Helfer, ne? Also die meisten sind halt keine Siegfahrer. Ist halt einfach so. Und ich finde die Perspektive schon irgendwie auch relevant. Klar, für irgendwen arbeitest du am Ende des Tages immer, und die meisten kriegen, also, keine Ahnung, kriegen nichts bei raus.
Man will natürlich auch nicht irgendwie zu hart auf Movistar rumhacken, aber ist natürlich jetzt nicht das erfolgreichste Team der letzten Jahre, und dann von dem Team in eins zu kommen, wo halt wirklich fast jeden Tag für einen Sieg gefahren wird, das ist natürlich schon mal eine andere Nummer, ne? Und das ist, glaube ich, auch eine Perspektive, die so nicht jeder sieht, dass so ein Helfer auch viel mehr Bock hat auf um den Sieg fahren mit der Mannschaft.
Ja, die Einstellung war definitiv eine ganz andere. Also so ein typischer Spruch von Sportdirektoren war auch einfach so Manjana Mars, was so heißt, so morgen mehr.
Ach so, ich dachte,
wo du dir halt auch so denkst, ja, was ist das denn jetzt so? Also keine Ahnung, jeden Tag ist ein neuer Tag, aber ich brauche doch nicht heute vorm Start schon denken, ich muss ruhig machen, weil wieder morgen ein neuer Tag ist. Aber das war so ein bisschen manchmal die Grundeinstellung. Und du hast definitiv auch welche gehabt, die da richtig Ambitionen mitgebracht haben. Aber es war halt einfach nicht auch von den Sportdirektoren diese klipp und klare Ansage, was einfach schon mal viel klargestellt hätte.
Ja, und wenn wir jetzt da auf deinen Sturz zu sprechen kommen, ich finde, was so auch interessant außenrum ist, ist natürlich, klar, du hast jetzt so diese komplett persönliche Perspektive aus dieser Situation und diesem Erlebnis und dieser Erfahrung, was jetzt bald ein Jahr lang geht, aber halt auch mal so den Einblick oder die Info für die Leute außenrum, wie reagiert das System Radsport auch auf sowas, ne? Wie geht ein Team damit um? Dann hast du ja auch jetzt so hinten raus zum Beispiel du baust ja als Fahrer auch teilweise eine Beziehung zu einem Sponsor, zu einem Unternehmen auf, was jetzt in deinem Fall dann auch wieder irgendwo dir so ein bisschen weiterhilft und so. Das sind alles so Sachen. Wie ist eigentlich ein Radsportler so versichert? Was greifen für Sachen ineinander? Also, long story short, fangen wir jetzt mal an mit dem unangenehmen Thema. Du stürzt, du wickelst dich um eine Straßenlaterne oder irgendwas dergleichen, ein Schild und brichst dir nicht nur den Unterarm, sondern eben auch das Becken. Hauptsächlich, ich glaube, es war noch wesentlich mehr kaputt, aber ich glaube, das Schlimmste, was passiert ist, war dieser Beckenbruch, dieser mehrfache, oder?
Mehr war eigentlich nicht kaputt. Also ich breche mir den Unterarm glatt durch und der war aber nicht offen, der Bruch, und zertrümmere mir halt das Becken. Und da ist die Vermutung, dass halt ich mit dem Oberschenkel halt als erstes mit dem Arm gegen ein Straßenschild bin und dann halt anschließend mit dem Oberschenkel und halt der Oberschenkelknochen seitlich in die Beckenpfanne rein ist und die Beckenpfanne einfach gesprengt hat. Ja, das wusste ich ja erst nicht. Als ich gestürzt bin, konnte ich den Schmerz nicht lokalisieren. Ich habe halt nur meinen Arm gesehen, als ich die Augen aufgemacht habe. Und ja, ich dachte, keine Ahnung, ich fand es... Der Arm tat gar nicht weh, es sah halt einfach crazy aus. Ich habe auf einmal so krasse Schmerzen gehabt und bin dann auch relativ schnell wieder selbst ohnmächtig geworden, was wahrscheinlich einfach eine Schutzfunktion gewesen sein wird vom Körper, und bin dann halt im Krankenhaus in Neapel aufgewacht.
Jetzt habe ich schon in dem Video von Rick, jetzt muss man mal wieder, wie heißt das bei Mordlust immer, wir machen hier nicht despektierlich gemeint, aber wir müssen immer mal ein bisschen Spaß reinmachen. Jetzt habe ich in Ricks Video schon gehört, du bist dann aus Neapel ausgefallen, als sie gemerkt haben, das war ein bisschen schwieriger, wurdest du nach Herentals ausgeflogen, also in eine erstmal bessere Klinik oder in eine Klinik, wo Ärzte arbeiten, die auf Radsport spezialisiert sind, aber du meintest, du bist im Privatjet geflogen, war das hier Mathieu's PJ-Firma, die dich dann ausgeflogen hat?
Nee, das war so tatsächlich so ein Unternehmen aus Luxemburg mit deutschen Ärzten. Ich glaube, deutscher Pilot, ein Arzt und eine Arzthelferin war es, glaube ich, und die waren wirklich super. Ich war ja wirklich absolut am Limit, also ich habe oft die Ärzte, die im Zimmer waren, immer nur angebettelt, dass ich mehr Schmerzmittel brauche, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe, weil ich immer wieder so stark geschwitzt habe, immer wieder in Schlaf, so halb ohnmächtig, halb geschlafen habe, weil ich einfach so fertig war. Aber die haben immer gesagt, du bist am Limit, du darfst nicht mehr Schmerzmittel bekommen. Und ja, dann auch der Transport natürlich mit dem kaputten Becken vom Bett wieder auf dieses Transportbett, um in den Jet reinzukommen, war natürlich auch übelster Pain. Aber die haben das wirklich so, so gut gemacht. Also im Nachhinein auch nochmal ein Riesenlob und Dankeschön an die. Ich erinnere mich hauptsächlich an die Frau die ganze Zeit, die bei mir stand und wirklich super lieb und professionell mit mir geredet hat und ja, mir diese Reise auf jeden Fall deutlich erleichtert hat, so hart wie sie auch war.
Aber die Verletzungen waren zu dem Zeitpunkt schon alle klar? Also in Italien hatte man dich schon einmal komplett gescannt?
Das Becken war klar und der Arm war klar. Ja. Mir war es nicht klar, um ehrlich zu sein. Also ich dachte, ja, Beckenbruch. Ich dachte so, ja, vielleicht operiert, vielleicht auch nicht. Und dann sitzt du im August oder weiß ich nicht wann wieder auf dem Rad.
Gut, ich glaube, was man jetzt den Leuten so ein bisschen als Erklärung geben kann, was man aber halt dann vielleicht in dem Moment auch noch nicht wusste, ist, dass du halt einen extrem hohen Blutverlust hattest durch diesen Beckenbruch, also so ein Knochen, wenn der ist halt sehr groß, so ein Beckenknochen, und innerhalb des Knochens wird ja Blut produziert, also blutet dieser Knochen dann auch quasi aus, und du hattest dann wahrscheinlich schon einen extrem großen Blutverlust in dein Inneres hinein, und der Körper hat dagegen angekämpft, und dann hat man dich in Herentals erstmal versucht, einfach nur zu stabilisieren, oder? Also nur zu versucht, das Becken quasi anheilen zu lassen oder für eine OP die Blutung stillen zu lassen?
Ja, die Blutung soll, also ich weiß von der Blutung gar nicht so viel. Das Erste, was sie gemacht haben, tatsächlich, ich war die ganze Zeit intensiv, aber das Erste, was sie gemacht haben, waren einfach den Arm operiert. Das hat wohl auch alles relativ easy geklappt. Und dann habe ich so einen Fixateur ins Bein reinbekommen, das ist auch nicht so geil. Da wird über dem Knie von beiden Seiten so reingebohrt und dann wird dir damit das Bein aus dem Becken herausgezogen. Dann hatte ich das Ding halt erstmal drin. Ja, bis ich dann halt die Lungenembolie da auf vier Tage später hatte.
Das ist jetzt das nächste Thema, genau. Die tritt dann, also eine Lungenembolie, kurze medizinische Erklärung hier. Ein Blutpfropfen, der sich irgendwo im Körper bildet. Bei dir ist das dann jetzt relativ klar, wo der herkommt in dem Moment, weil da eben im Becken diese ganze Nummer läuft mit dem vielen Blut. Ja, setzt sich über eine Vene in Bewegung Richtung Herz und Lunge und fängt dann da an, was zu verstopfen und lässt dann im Endeffekt dumm gelaufen die Lunge kollabieren. Damit rechnet in dem Moment keiner, also sowohl bei Lungenembolie als auch bei Schlaganfall ist ungefähr vom Technischen gesehen dasselbe im Gehirn. Ja, damit rechnet keiner, das passiert völlig plötzlich. Glücklicherweise liegst du in einem Krankenhaus und man kann reagieren in dem Moment. Kommt aber auch für dich eben plötzlich. Was hast du mitbekommen davon?
Ich war wach und hatte wieder auf einmal irgendwie so einen Schmerz und bin dann auch wieder ohnmächtig geworden. Ich habe einmal noch kurz aufgeschrien und meine Mom stand zu dem Augenblick an meinem Bett mit ihrem Mann, was nicht so geil war. Ich glaube, für die war das natürlich auch sogar noch alles härter als für mich. Ich erinnere mich zum Glück an nicht mehr so viel jetzt im Nachhinein aus der Zeit. Anschließend musste ich ja sofort nottransportiert werden und notoperiert, weil halt wirklich die ganze Lunge und auch sowohl auch das rechte Bein mit diesen Thromboseklumpen oder ich weiß nicht, wie genau das heißt, das ist jetzt gefährliches Halbwissen von mir, die waren fingernagelgroß und da war halt auf jeden Fall die ganze Lunge auch zugesetzt, weshalb ich halt in der Zeit, während ich immer wieder notoperiert wurde, auch öfters meine Mutter, die dann, ich durfte die teilweise sehen zwischendrin, habe ich angefleht, dass ich halt keine Luft bekomme und man mir helfen soll, da erinnere ich mich zum Glück nicht mehr dran. Aber das ist ja dann zum Glück, sage ich mal, auch gut gegangen. Ne? Also ich hatte jetzt nochmal eine Nachuntersuchung auch und sowohl die Lunge als auch das Herz haben auf langfristige Sicht nichts abbekommen.
Ist das viel Glück oder ist das, in der Regel geht man auch davon aus, dass die nicht so viel Schaden nehmen?
Ich würde sagen, es ist viel Glück. Also die Ärzte waren jetzt nicht so, dass es normal ist, als sie mir das mitgeteilt haben, dass alles gut ist. Die waren auf jeden Fall sehr, sehr happy jetzt bei der Nachuntersuchung.
Okay. Was war denn der, also dann kann ich hier vielleicht nochmal kurz erklären, wie kompliziert das dann auch wirklich ist. Dann muss man ja quasi, um diese Thromben zu vermeiden, muss man eigentlich Blutverdünner geben. Gleichzeitig will man aber halt auch, dass dein Bruch da in deinem Körper abheilt und eben das Blut verklumpt, um das abzuheilen. Und das verzögert das natürlich hinten nochmal übelst raus. Was war denn der Zeitpunkt, wo du dann auch selber wusstest im Krankenhaus, okay, wir haben es jetzt mal so ein bisschen geschafft und es geht aufwärts?
Boah, spät. 1-2 Wochen, bevor ich aus dem Krankenhaus bin, 3-4 Wochen nach dem Unfall. Weil das Schlimme war ja eigentlich erst noch nach der OP dann. Ich wurde 10 Tage später dann erst operiert. Aufgrund der geschilderten Situation von dir. Und am Anfang habe ich halt gedacht, okay, mein Bein, ich kann es irgendwann wieder bewegen. Und dann habe ich halt irgendwie so ein paar Tage später realisiert, fuck ey, das kommt nicht wieder. Das Bein ist tot, nervlich. Und das war dann der Killer. Also am Anfang habe ich das noch so ein bisschen belächelt. Aber dann durfte ich mich das auch erst mal hinsetzen und hätte mich mehr bewegen dürfen. Habe aber halt realisiert, dass ich mein rechtes Bein nicht kontrollieren kann, gar nicht. Und das war dann schon hart. Und klar, dann war es irgendwie cool, so nach 4 Wochen, also so 2-3 Wochen nach der OP, mal wieder auf Krücken laufen zu können. Am Anfang bin ich auch immer sofort schwarz vor Augen und zwar Ende Gelände. Aber dann, als es so langsam ging, war halt trotzdem so, dass das Bein wie so eine Totmasse nur an mir dranhing und ich auch nichts wirklich damit machen konnte. Ja, und dass es dann so wirklich anfing, bergauf zu gehen, war wirklich dann sogar erst in der Reha in Berlin.
War das dann so, dass die Ärzte dir gesagt haben, keine Sorge, das kommt schon wieder zurück, das ist normal, wie es jetzt sich gerade anfühlt? Oder war es so, ey, wir wissen nicht, wie weit das alles wieder okay wird?
Die haben gesagt, ich soll mir eigentlich keine Sorgen machen, dass es wieder zurückkommen wird. aber sie mir halt nicht sagen können, wie viel und in welchem Maße. Der Operateur hatte die Wunde offen und meinte, da war halt extrem viel geronnenes Blut und ja, so ein bisschen wie, als hätte da eine kleine reingemacht und so sah es halt da drin aus, so absolutes Chaos. Die Knochen überall und er musste einen Knochen zum Beispiel einfach drin liegen lassen, den er wohl nicht fixieren konnte, aber auch nicht rausholen konnte, der da jetzt irgendwie lose drin liegt, war seine Aussage. Da konnte ich auch erst nichts mit anfangen, da dachte ich mir auch so, ja super. Das ist wie
so ein Klempner, der irgendwann nicht, also, weißt du, der in so einem Rohr einen Stock nicht rausbekommt, der dann so festhängt.
Und auf jeden Fall meinte er, dass der Nervenstrang, der da durchs Becken lief, halt in diesem ganzen Gerümpel eingeklemmt war und komprimiert war. Genau, und dadurch halt dieser Ausfall zustande kommt. Aber er keinerlei äußere Beschädigungen hat, was das Wichtigste ist.
Wir hatten damals auch telefoniert, da hatte ich dich das auch schon gefragt, so kurz nachdem du da eben das dann festgestellt hast. Und das ist ja dann genau das, was so, und das hast du dann im Nachhinein ja jetzt auch sehr, sehr viel Erfahrung, so Physios wieder an den Start kriegen müssen. Wenn du keine Verletzung des Nerven hast, aber du hast diese Lähmung da in dem Moment, dann weißt du halt eigentlich, es ist ja auch extrem viel Schwellung am Start, also so eine Raumforderung im Körper. Und wenn was halt lang auf den Nerven drückt, das ist wie, ne, wenn du so, vielleicht kann man sich das wie so eine eingeschlafene Hand vom Schlafen vorstellen. Dann ist das Ding erstmal weg und Nervengewebe braucht extrem lang, bis es sich wieder regeneriert. Man hat dann, dann weiß man so, okay, ich habe jetzt hier Juri Hollmann, der ist jetzt nicht so alt und mega fit, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze wieder wird, sehr hoch. Aber es ist halt auch ein sehr großer Nerv und ein sehr großes Areal und man weiß dann halt auch schon, okay, das wird richtig lange dauern und hoffentlich wird es wieder komplett gut. So geht man in die Sache rein und dann fährt man das Ding ganz langsam wieder hoch und das ist jetzt deine Arbeit der letzten 10 Monate gewesen, ne?
Ja.
Gibt es da eine Prognose, wie lange das dauert? Oder ist es eher so, wir müssen einfach den Fortschritt
wo sind wir denn jetzt?
Beobachten?
Wie viel Prozent?
Du meinst vom Peroneus anterior?
Ah ja, grundsätzlich so Kraft im Bein auch, jetzt mal so ganz pragmatisch.
Ich habe ja wirklich bei 95,5 angefangen, ne? Also im September bin ich aufs Fahrrad gegangen und wenn ich 100 Watt gefahren bin, bin ich 95 Watt mit links gefahren und 5 mit rechts. Also rechts war wirklich wie tote Masse, sag ich mal.
Scheiße.
Und inzwischen bin ich besser als 60,40. Also irgendwas so 58,42 oder irgendwie so. Mhm. Du siehst es noch deutlich. Also ich war vor so Dezember, Januar war ich so bei 65, 35, 70, 30. Und ja, Andi kann es ja bestätigen. Also kraftmäßig mache ich aktuell so viel. Ich bin auch im Isokinet am Olympiastützpunkt. Ich mache noch, wie gesagt, Neuroathletik. Da bin ich morgen wieder mit dem Lars Lienhardt in Bonn. Und da geht es auf jeden Fall voran. Und die nervale Ansteuerung im Oberschenkel, der jetzt fürs Radfahren natürlich auch der wichtigste ist, ist wieder voll da. Ich war zur Nachuntersuchung bei Hansi. Der Oberschenkel ist wieder ready, ist natürlich noch muskulär nicht so wie der linke. Aber mein letztes Problem, nenne ich es jetzt mal, ist halt der Peroneus anterior, was der Schienbeinmuskel vorne ist, der für ein Fußheben verantwortlich ist, weil der natürlich auch am weitesten weg ist von der Wunde. Und mit dem habe ich auch, ja, der war am längsten komplett stillgelegt, der war wirklich bis September ist da gar nichts passiert, gar nichts. Der kommt so langsam wieder und da bin ich jetzt so bei 25-30% zur linken Seite, was halt leider immer noch lange nicht genug ist. Mhm. Da geht es aber gerade echt ganz gut voran. Ich denke, Andi sieht es immer auch ganz gut beim Krafttraining, wie ich laufe. Wenn er vergleicht wahrscheinlich, wie ich im Januar noch gelaufen bin, da bin ich wie so ein Dressurpferd gelaufen mit dem rechten Bein. Ich glaube, das sah immer ganz, ganz witzig aus und ich glaube, inzwischen sieht es wenigstens etwas runder aus.
Ja, okay, krass, Mann.
Ja, bevor wir jetzt gleich auf das kommen, was irgendwie jetzt auch noch in Zukunft ansteht, wie ist eigentlich diese ganze Sache geregelt? Also diese ganzen Spezialisten jetzt genannt, das ist auch so Hansi Friedl. Ich weiß nicht, wie viele den da draußen jetzt irgendwie kennen, die nicht im Sport unterwegs sind. Ich glaube auch viele im Sport kennen ihn gar nicht so direkt, aber der ist ja auch so eine, ja, kann man schon was sagen, Koryphäe, ne? Was das angeht, so Physiotherapie und solche Fall. Sachen. Der hat unten in Bayern ein Institut, wie heißt das? Corox. Ich kenne ihn auch früher aus der Nationalmannschaft, selbst als Junior war der immer mit dabei, so hobbymäßig.
Und der ist jetzt schon nicht so eine Radsport-Koryphäe, so, der macht alle Sportarten.
Genau, der macht alles, genau. Da gehen alle Leute hin, wenn sie Verletzungen haben oder irgendwie im Aufbau sind, wie auch immer, oder generell einfach nur fit werden wollen.
Also da sind auch Fußballer und alles Mögliche.
Ja. Ja, also auf jeden Fall diese ganzen Kosten, die da auf dich zukommen, verschiedene Physiotherapien und sowas, wie ist das geregelt? Also hat das Team übernommen, deine Versicherung? Wie läuft das alles ab?
Also, ich bin normalerweise, war ich freiwillig gesetzlich versichert. Ich war letztes Jahr selbstständig. Dadurch aber keine private Krankenversicherung nimmt, musste ich mich freiwillig gesetzlich versichern. Und somit war das Ganze beim Giro Privatvergnügen. Also keine BU, sondern Privatvergnügen. Das Team hat die kompletten Kosten übernommen, was den Flug anging, um nach Belgien zu kommen.
Warte mal ganz kurz, du warst selbstständig und gesetzlich, also freiwillig gesetzlich versichert, und dieser Unfall, der eigentlich ja während der Ausübung deines Jobs passiert ist, war Privatvergnügen.
Richtig.
Dann okay, das betrifft mich jetzt ja auch, ne, weil ich bin auch, mich nimmt auch keine private, und ich bin auch selbstständig und auch freiwillig gesetzlich versichert. Das heißt, wenn ich mich jetzt verletze, kann es sein, was ich auch schon getan habe, letztes Mal Schlüsselbein, dass die Versicherung sagen kann, ey, das ist Privatvergnügen.
Ja.
Gleichzeitig ist es ja aber auch genauso relevant für jeden, der jetzt zuhört, weil im Endeffekt bist du ja in der Position gewesen, oder seid ihr beide in der Position, wie jeder Radfahrer, der jetzt mal auf Gravel-Rennen-Tracker fährt und dort schwer verunglückt, oder? Also im Endeffekt ist es der gleiche Versicherungsablauf dann, wenn du sagst, dass das halt dein Ding dann ist.
Wenn du es beruflich machst, ne? Das ist ja nochmal der Unterschied zu den meisten.
Ja, genau, aber das verstehe ich daran jetzt gerade nicht, um ehrlich zu sein.
Hat ja die Versicherung nicht anerkannt, scheinbar.
Genau, kannst du es mal ganz, also du, nicht im Detail, du weil könntest, ich glaube, das ist auch sehr kompliziert, aber.
Du könntest einfach nochmal zusätzlich, das würde dich aber, Paul, wahrscheinlich auch so wie mich, ungefähr 20.000 Euro kosten im Jahr, könntest du zusätzlich die BU-Versicherung abschließen. Die musst du zusätzlich nochmal abschließen.
Okay, das heißt, die 1.300 Euro, die ich, oder 1.200 Euro sind es, die ich jeden Monat überweise.
Hatte ich auch, ja.
Überweise ich eigentlich für nichts, weil im Endeffekt...
Wenn du einen Husten hast, musst du damit zum Arzt gehen.
Ja, das ist ja schön, aber das, wenn ich jetzt mich eigentlich bei meinem Sport, für den ich ja selbstständig bin, mich verletze... Okay, krass, das wusste ich ehrlich gesagt nicht.
Ganz so einfach ist nicht. Also ich sag mal so, du stürzt jetzt bei der Gravel DM und brichst dir was und kommst ja trotzdem ins Krankenhaus, wirst behandelt und die Kasse übernimmt das meiste.
Okay, aber was war jetzt das Problem in deinem Fall dann?
Dass
kein Berufsunfähigkeitsfall ist.
Ja, also zum Beispiel jetzt egal, ob das Reha ist oder ob das zum Beispiel so ein Privatjetflug, sieht die Kasse natürlich erstmal nicht als notwendig. Das heißt, es muss erstmal geprüft werden. Aber wenn die das geprüft hätten und das Team darauf gewartet hätte, ich sag's jetzt mal ganz hart, dann wäre ich gestorben vielleicht und hätte es gar nicht mehr, weil die Lungenembolie, hätte ich die in Italien gehabt, das wäre richtig kritisch geworden. Und Versicherungen prüfen das immer erstmal gerne. Darauf hat das Team nicht gewartet, deshalb mussten die das übernehmen. Und dann die ganzen Kosten liefen dann auch über die Teamversicherung erstmal in Belgien und ich musste halt zuzahlen. Also ich habe insgesamt über 10.000 Euro schon zugezahlt, alleine für die Krankenhausaufenthalte. Habe aber immer eine vollständige Rechnung bekommen. Das heißt, ich habe zum Beispiel gesehen, 6 Stunden Becken-OP, Krankenhauskosten über 100.000. Deine Zuzahlungen sind 7.000 als Beispiel. Das heißt, ich hatte immer eine komplette Auflistung und dann... halt wie so ein, jetzt auch in Deutschland, du hast ja auch immer so eine Zuzahlung bei den deutschen Kassen und so war das da auch. Und dann hatte ich aber halt das Problem, dass ich in Belgien lag und um in eine deutsche Reha-Klinik zu kommen, musst du im deutschen Klinikum liegen. Also du kommst aus Belgien nicht. Ich hatte da mit Basti drüber telefoniert, bin ich in keine deutsche Reha reingekommen. Und dann musste ich mich tatsächlich privat mit meinem eigenen Geld bei Dirk Tenner ins Krankenhaus reinkaufen, um in der deutschen Klinik zu liegen, um dann da einen Reha-Antrag stellen zu können, wo ich auch telefonieren musste, ob überhaupt die TK, also die Krankenversicherung oder die Rentenversicherung das übernimmt. Und bin dann auch nur über Kontakte, in dem Fall über den Gerald Ackerl, in die Reha-Klinik in Berlin gekommen. Was dann natürlich die Kasse übernommen hat, weil ich es dann mehr oder weniger über den korrekten Weg gemacht habe.
Genau, aber da jetzt... Ja, okay, ich glaube, also anscheinend... Ja, es gibt ja in Deutschland einen Anbieter, der für internationale Teams ja auch versichert. Ich weiß nicht, ob Alpecin das auch damals hatte, diese Versicherung.
Einen anderen, ähnlichen, aus Belgien halt.
Ja, okay, also quasi ein ähnliches Produkt. Und die kommt dann in dem Fall nicht zu 100% auf für die Schäden, die du quasi in dem Moment erleidest.
Die reißen es im Nachhinein jetzt ein. Also ich hoffe gerade noch 5.000 Euro wiederzubekommen.
Ja.
Von, ja, viel mehr. Ich habe ja 3-4 Mal so viel vorgestreckt schon. Hoffe ich einfach noch was wiederzubekommen, weil wir es jetzt eingereicht haben. Aber das Problem war halt, dass wir immer erstmal in Vorleistung gehen mussten, weil wir halt nicht uns vorher das Okay geholt haben von der Versicherung, weil wir halt nie warten wollten, was ja auch richtig war. Ja.
Ja. Oh Mann, ey. Ja, aber das ja, weil ich glaube da, ich weiß nicht, ob ihr es im Video auch besprecht, aber jetzt finde ich halt so, finde ich halt so krass, also das, dass man halt da dann, also ich meine, aus den USA kennt man das, ne? Da, dass du da, selbst wenn du versichert bist, auch auf sehr hohen Prämien oder auf sehr hohen Kosten sitzen bleiben kannst, als irgendwie auch Profisportler. Aber dass es jetzt so in Deutschland, jetzt auch in dem Fall dir passiert ist, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte schon gedacht, dass es, wenn so ein Fall eintritt, man einfach ausreichend versichert ist. Aber ja, ist anscheinend nicht so.
Ja, das ist auf jeden Fall noch so irgendwie, wahrscheinlich nicht für jeden, aber halt so eine Lücke in dem System Radsport, dass
definitiv
Profi-Dasein eben so wenig Leute betrifft, dass es halt auch nie gescheit geregelt ist. Und klar weiß eine Krankenkasse, wie gefährlich das sein kann, finanziell, und bietet dann eben dir nicht den Schutz an, den du eigentlich brauchst. Und wenn du nicht im Millionenbereich verdienst, wirst du halt auch nicht dir eine plus 20.000 im Jahr ans Bein binden. So, das ist halt einfach.
Da, eigentlich ist es easy zu lösen. Spanien hat es gelöst tatsächlich. Da kann ich ein gutes Wort über Movistar verlieren. In Spanien ist es so festgelegt, dass wenn du Profisportler bist, musst du angestellt sein beim Team und hast somit automatisch den kompletten Versicherungsschutz. Also es wäre in meinem Fall jetzt BU gewesen. Ich hätte zu Hansi dauerhaft fahren können über die BU, hätte da meine Reha abwickeln können, hätte eine viel bessere Unterstützung gehabt. Aber es kostet halt ein Profiteam, weiß ich nicht, pro Fahrer, ich tippe jetzt mal, ich habe da mal was gehört, dass es um die 25.000, 30.000 Euro liegen sollen, Zusatzkosten. Das heißt, die sagen zum Fahrer natürlich, naja, wir zahlen dir lieber 20.000 Euro mehr Gehalt und zahlen dafür nicht diese 30.000 und kommen immer noch 10.000 besser weg. Aber man müsste es meiner Meinung nach einfach festlegen, dass du als Profisportler angestellt sein musst, hast somit einen super Versicherungsschutz. Und bei Movistar hatten wir sogar zusätzlich noch eine private Versicherung zur gesetzlichen, die nochmal 80% gecovert hat. Also wäre mir das passiert bei Movistar, hätte ich einen super Versicherungsschutz gehabt.
Ja, du hast natürlich noch dann die Fälle von den, gibt es ja im Sport ausreichend Leute, die selbstständig unterwegs sind. Also jetzt außerhalb des Radsports gibt es ja auch ganz viele Profiathletinnen, die ein Einkommen haben und sind dann selbstständig und nicht angestellt, auch gerade irgendwie vielleicht beim Start über Bundeswehr oder so. Jetzt, wie es in meinem Fall ist. Ich kann mich nicht anstellen lassen. ich finde es nur krass, weil die Prämien, die man natürlich monatlich zahlt, die haben schon in sich so und ist auch okay. Aber es ist auch krass zu hören, dass wenn es mal wirklich Not am Mann ist, ne, und man muss irgendwie schnell handeln, man eigentlich gar nicht in der Lage ist, schnell zu handeln, weil wenn man es tut, sehr wahrscheinlich erstmal auf den Kosten sitzen bleibt, die ja nicht gering sind. So. Und das ist halt das Krasse. Und dieses Backup zu haben, dann hat ja auch nicht jeder einfach mal 20 oder 30.000 irgendwo rumliegen, um die dafür auszugeben. Ne? Also.
Ja, da gibt es leider nicht zu strenge Vorgaben für die Teams einfach. Und wie Juri jetzt schon gesagt hat, sind da die Teams auch komplett unterschiedlich gut versichert einfach. Wir prüfen das natürlich bei unseren Fahrern auch immer nach, in welchem Umfang die versichert sind, und sorgen dann schon, dass die nötigen Zusatzversicherungen haben. Was mich gerade noch interessiert hat, wie hätte, du bist ja auch über die Lizenz als Profi versichert, oder generell löst ja jeder mit seiner Lizenz auch eine Unfallversicherung. Die hat damit aber jetzt auch gar nichts zu tun gehabt, oder wofür
zahlt man die dann eigentlich? Da geht es jetzt um die Kostenerstattung. Also ich glaube, dadurch, dass es wieder ein belgisches Team war, ist es wieder was anderes gewesen. Aber da hast du ja auch diese 250.000 im Schlimmstfall, Todesfall oder wie auch immer. Und das ist jetzt auch das, wo sozusagen probiert wird, dass ich jetzt einen gewissen Kostenteil zurückbekomme über die Versicherung.
Aber du hast deine deutsche Lizenz gelöst.
Ja.
Und mit der deutschen Profilizenz löst du da auch immer ein Versicherungspaket?
Optional.
Okay. Das hattest du dann also
nicht. Ist nicht muss.
Okay, ja, kann sein, dass sich das geändert hat, weil zu meiner Zeit.
Also mir wurde gesagt, dass das, was bei der Deutschen, was du zahlst, die Lizenz kostet dich 1.000 im Jahr schon mal, so oder so, egal ob Versicherungspaket ja oder nein. Und dann zahlst du, glaube ich, nochmal 1.000 da oben drauf, wenn du das Versicherungspaket nimmst. Und dann habe ich halt gefragt, was mit dem Versicherungspaket ist. Und dann wurde mir gesagt vom Team, dass das, was das Team hat über die belgische, ich weiß den Namen jetzt nicht, ziemlich genau identisch ist zu den 1.000. Okay. Dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn das jetzt das Gleiche in Grün ist, sage ich mal, ihr genauso den Rückholtransport habt, wie die bei der deutschen Lizenz hat, genauso die Kostenübernahme, naja, dann brauche ich ja nicht zweimal die gleiche Versicherung, einmal in Deutschland, einmal in Belgien bezahlen. Ob das jetzt vielleicht im Nachhinein ein Fehler war, weiß ich nicht, kann gut sein. Im Nachhinein ist man immer schlauer.
Ja, ich bin jetzt bei uns im Versicherungsthema auch nicht so weit drin, aber wir haben schon festgestellt, dass da die Teams einfach komplett andere, teilweise Versicherungen haben, mit denen die zusammenarbeiten und die Fahrer eben unterschiedlich gut absichern, sodass wir da halt schon immer gucken, wo ist da noch eine Lücke, wo muss vielleicht ein bisschen nachgebessert werden. Und manchmal muss man auch sagen, gibt es Teams, die auch dann solche Zusatzkosten komplett übernehmen. Wir hatten ja auch einen Fall bei uns in der Agentur mit Tao Gegenhardt, der beim gleichen Giro auch noch so schwer gestürzt ist, der dann auch einen Rücktransport hatte und auch noch eine sehr aufwendige Physio- oder Rehab danach hatte. Da muss man sagen, hat das Team auch die Kosten übernommen. Aber auch da gibt es einfach völlig unterschiedliche Budgets und wie sich die Teams da um die Fahrer kümmern.
Ja. Lass uns mal zu dem, wie es jetzt gerade ist und wie es irgendwie so weitergeht, gehen. Vielleicht so ein bisschen positiver werden.
Ja.
Genau, also ich meine, Stand jetzt ist, du kannst irgendwie Radfahren. Ne? Ich habe jetzt gesehen, du warst gestern zweimal Radfahren, gehst regelmäßig zum Krafttraining, fährst jetzt beim Canyon All-Terrain Team, also bis Gravel-Profi. Wie kam das zustande? Also wie kam der Wechsel dahin? Und wie siehst du das restliche Jahr für dich aus und was ist so die Prognose, auch wann du wieder Rennen fahren kannst?
Ich hatte ja gehofft, jetzt nochmal einen Schritt zurück, Ende letzten Jahres hatte ich so ein bisschen gehofft, dass ich da noch einen Platz im Development-Team bekomme bei Alpecin. War auch so ein bisschen davon ausgegangen. Es ist noch nicht dazu gekommen. Ich sag mal so ganz ehrlich, ich hätte es mir natürlich gewünscht, aber ich kann es auch vollkommen verstehen, weil wir reden hier von Profisport. Ich werde voraussichtlich bis Juli, August keine Rennen fahren können. Dann bezahlen die mich zum Reha machen, das wäre sehr solidarisch, aber am Ende müssen sie sowas wahrscheinlich auch wieder verantworten vor den Sponsoren. Von daher war die Entscheidung, dass ich keinen Platz bekommen habe, was für mich natürlich erstmal hart war und dann muss ich erstmal schauen, wie es für mich weitergeht, welche Optionen ich habe. Ich habe ja auch angefangen nebenbei, schon vor dem Unfall, mir so ein bisschen ein zweites Standbein aufzubauen mit einem Trainer-Dasein, sage ich mal. Also ich habe sowohl den C-Trainer als auch den B-Trainer jetzt schon gemacht und für mich habe ich so im Jahr 2024 gemerkt, dass es das ist, was ich gerne nach dem Sport machen würde. Und habe mir gesagt, ja, okay, wenn ich das jetzt ab Januar 26 mache, dann ist es definitiv auch eine Option. Aber um ehrlich zu sein, wollte ich auch nicht so einfach aufgeben. Also mein Ziel war es eigentlich schon, wenigstens zu probieren, es zurückzuschaffen und halt auch alles, was ich habe und kann, in meine Gesundheit zu stecken. Also sowohl von Kraft, Energie als auch finanziell. Also mir war das dann egal, ob ich da irgendwie Angespartes erstmal verbrate. Es geht um meine Gesundheit und jetzt nicht nur für den Profisport, sondern auch für in 20 Jahren. Und so bin ich dann im Dezember ins Gespräch gekommen mit Canyon. Rick hatte da dann auch seinen Anteil dran, definitiv, auch mit Ryzen. Und so ist es dann zustande gekommen, über den Andy Walzer hauptsächlich.
Cool. Okay, die haben dir quasi angeboten, hier gibt es diese Möglichkeit. Also bist du in das Gespräch eingegangen mit der Hoffnung, dass die vielleicht nochmal einen Hebel haben, um dich bei Alpe ziehen zu lassen oder in ein anderes Straßenthema? Gut, so viele gibt es ja nicht mehr. Gibt es noch Movies da dann, dich reinzukriegen? Oder war dann mit dem Gespräch auch schon das Ziel, Gravel zu fahren?
Also das Ziel ist definitiv erstmal fit zu werden, grundlegend. Mhm. Gucken, wo ich leistungstechnisch wieder hinkomme. Alpecin ist jetzt natürlich in einer guten Lage, die können sich das extern angucken. Und Canyon und Alpecin haben natürlich, also das Team haben ja natürlich auch eine super Verbindung, denke ich mal. Die sprechen regelmäßig miteinander, da haben wohl auch Gespräche dann stattgefunden über mich im Dezember. Von daher, also ich bin jetzt voll und ganz beim Canyon All-Terrain Racing Team. Das Ziel ist definitiv erstmal Gravel zu fahren, und aber am Ende hängt natürlich erstmal alles davon ab, wie fit ich wirklich bin. Also bevor ich dich nicht einmal geschlagen habe, Fossi, da brauche ich mir für andere Sachen keine Gedanken machen. Erstmal muss ich dich abhängen.
Ja.
Der Weg zurück in den Dachau geht nur über deine Leiche, Paul. Der geht nur über deine Leiche.
Jetzt will ich ja nicht gemein werden, deswegen mache ich es nicht. Dazu kenne ich Juri auch schon zu lange und mag ihn zu sehr. Aber was ist denn jetzt so dein Plan? Du sagst, vor Juni, Juli wirst du keine Radrennen fahren können, aber was ist denn so eine realistische Prognose, wann du wieder auf einem Niveau bist, wo du sagst, ey, ich bin konkurrenzfähig? Also kann man das sagen oder ist es einfach...
Reden wir jetzt vom World-Niveau?
Nee, ist erstmal egal. Also ich meine, auch Gravel-Rennen sind schwer, ne? Also du sagst ja gerade, also du musst bei Gravel-Rennen auch vorne mitfahren, um dann nochmal den Schritt machen zu können, wieder zurück zur World Tour. Und ja, das heißt, um überhaupt erstmal wettkampffähig zu sein und konkurrenzfähig, auch im Gravel-Bereich zu sein, ne?
Wann denkst du, ob ich es halt 100% schaffe, steht halt in den Sternen, ne? Also es kann halt auch wirklich sein, ein großes Thema war halt Lunge, Herz, dass die was mitbekommen haben und dass ich deshalb es nicht schaffe. Das sieht jetzt erstmal gut aus und jetzt muss ich halt wirklich schauen, habe ich da irgendwelche Einbüßen im Bein aufgrund dieser langen Kompression des Nervens. Und ich denke, wenn ich sehr gut bin, das war jetzt so die Aussage von einem Hansi Friedl oder auch von anderen Ärzten, dann im späten Sommer. Dann läuft es aber auch schon sehr gut. Es kann auch noch mal etwas länger dauern. Ich denke, richtig realistisch ist 2027. Das Ganze dauert halt einfach so lange. Mhm. Aber so mein persönliches Ziel ist so für den späten Sommer, vielleicht August.
Der letzte Stand war jetzt, dass du, also wenn man diesen Nerven gescheit trainieren und wieder rankitzeln will und die Muskulatur wieder gescheit an den Start bringen will, ist krasses Ausdauertraining gar nicht so gut. Dann muss man halt jetzt mehr in Kraft und neuromuskuläres Training investieren. Deswegen durftest du jetzt in Anführungszeichen erstmal noch gar nicht so ewig lange Rad fahren, immer so 1-2 Stunden, glaube ich nur. Sind wir noch auf dem Stand oder darfst du jetzt schon wieder ein bisschen länger fahren?
Ja, es sollte so im Bereich von 1,5-2 Stunden sein. Es können nochmal 2,5 sein. Sollte immer so im Grundlagenbereich liegen und ich darf halt inzwischen auch früh und abends fahren. Also 2 Stunden früh, 2 Stunden abends, was natürlich auch schon mal ein guter Schritt ist.
Ja.
Die Idee dahinter ist einfach, dass der Nerv und Muskel einfach so unfit ist, dass wenn ich da jetzt richtig Grundlage drauf fahre, dass der halt nach 2,5-3 Stunden sagt, okay, ich bin raus, ich schalte ab, ich bin tot. Und dann fahre ich halt noch 2 Stunden Grundlage oben drauf und der macht nichts mehr und ein anderer muss kompensieren. Und dann ist es halt extrem gefährlich, weil du dir auch falsche Muster angewöhnst und die Regeneration von dem Nerven ja auch überhaupt nicht förderst. Mhm. Dadurch kommt es halt zustande. Aber ich denke jetzt aktuell, also vom Trainingsumfang fühlt es sich an, als würde ich mehr machen wie vorher, weil so eine 5-6 Stunden Einheit einmal ist irgendwie einfach viel simpler wie früh Krafttraining zu machen, dann nachmittags Radfahren zu gehen und machst vielleicht nochmal zwischendrin Neuroathletik. Mhm. Und dann sitze ich hier noch zweimal, mache meine blöde Stromtherapie. Da würde ich lieber einfach früh aufstehen, 7 Stunden Radfahren, mich wieder hinlegen und gut ist. Also da freue ich mich schon wieder drauf.
Aber kannst du schon wieder ein bisschen schnell fahren, so jetzt kurz?
Ich probiere es immer wieder aus, tatsächlich. Also ich habe ja angefangen im September, das musst du ja auch mal überlegen. Ich hatte letztes Rennen Giro und dann bin ich im September, bin ich hier die Straße zu Nils hoch, bin ich eine Minute all out gefahren, hatte wieder 95% mit dem linken Bein und bin, glaube ich, 240, 260 Watt da hochgefahren und hatte oben einen Puls von, ich glaube, 196 oder sowas.
Scheiße.
Mit nach einer Minute 260 Watt. Ja, da war nicht mehr viel los. Und inzwischen schaffe ich so eine Minute 600, 650 schaffe ich schon wieder. Ist immer noch ein bisschen viel mit links. Und ich schaffe im Stehen deutlich mehr wie im Sitzen. Aber es geht auf jeden Fall voran. Also es macht auch Spaß. Ich kann mich auch nicht zusammenreißen. Also wenn ich mit dem Polit mal fahre, dann muss ich den auch immer attackieren. Da setzt es immer aus bei mir. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber
Minute 650 klingt schon sehr gut wieder. Das freut mich schon zu hören.
Ja.
Das ist auf jeden Fall schon gut, dass so ein guter Fingerzeig, wo das auch wieder hingeht dann.
Hast du dann auch einen Vertrag bis 27 oder musst du da auch wieder neu verhandeln oder neue Gespräche
führen? Wir haben uns beidseitig geeinigt, dass es fair wäre zu sagen, man einigt sich auf ein Jahr, sowohl gesundheitlich, wenn ich halt wirklich jetzt, sage ich mal, im Sommer merke, okay, fuck, da ist einfach, der Körper hat irgendwo einen sehr großen Schaden genommen, dann wäre es dem Team gegenüber auch nicht fair. Und wenn jetzt vielleicht alles super läuft und ich im August auf einmal doch schon wieder relativ schnell fahren kann, ist für mich natürlich auch cool, wenn man sich dann nochmal unterhält. Aber das Verhältnis ist wirklich sehr gut jetzt, sowohl zwischen Canyon als auch zwischen Ryzen und mir. Von daher bin ich da echt relativ entspannt.
Okay.
Kann man dich denn da jetzt noch unterstützen oder sind die Trikots schon ausverkauft?
Die Trikots, das ist echt Wahnsinn. Die sind tatsächlich ausverkauft.
Ja, ich dachte es mir schon.
Ryzen produziert aber noch einmal nach. Ich denke, irgendwas so um die 200 bis 300 Trikots werden noch einmal nachproduziert und dann war es das, ja.
Gut, dann gib nochmal Bescheid. Dann teilen wir das nochmal, wenn die zweite Charge da ist.
Mache ich, danke.
Ja, mit was gehen wir raus hier? Ich würde sagen, noch mit noch einem Kochtipp oder sowas. Mit noch was Kulinarischem, um das Ganze hier positiv zu beenden. Wie ist, also beim letzten Mal, beim 2021er Besenwagen mit dir, waren wir auf jeden Fall so ein bisschen, das war dein Hobby damals auch so, ne?
Ja, das stimmt schon. Mache ich schon immer noch sehr gerne. Also auch jetzt so. Ja, für den Kopf ist es natürlich einfach genial, wenn du vorher die ganze Zeit im Krankenhaus nur immer was auf den Tisch oder aufs Tablett gestellt bekommen hast und jetzt auf einmal wieder selber kochen kannst, ist es schon ein Traum.
Habt ihr jetzt schon mal einen Hunger hast eigentlich, als du wieder im Training warst? Vor allen Dingen, wenn du jetzt so über den Tag so segmentartig deine Dinger hast, kann ich mir vorstellen.
Ja, also zweimal so ein bisschen. Das eine Mal bin ich 3,5 gefahren, bevor ich so die Einschränkung bekommen habe, dass das nicht so gut ist. Mhm. Da war nach 3 Stunden auf einmal auch so ein bisschen, wo ich so dachte, was ist denn jetzt hier los? Und jetzt bin ich vor ein paar Tagen nachmittags mit Rick gefahren und bin halt früh auch schon gefahren wieder und dann halt nachmittags wieder. Und da muss ich auch sagen, ist mir auch etwas schummrig wieder auf dem Rad geworden, weil ich auch gemerkt habe, da ist jetzt auch etwas, gerade der Körper unterzuckert nach früher Einheit und jetzt schon wieder. Ich bin ja gestern auch zweimal gefahren und ich muss auch ehrlich sagen, heute Morgen bin ich auch aufgestanden und war echt ganz schön breit dafür, dass ich nur zweimal 2 Stunden locker gefahren bin.
Ja, unterschätzt das mal nicht.
Noch mal.
Das ist nicht wenig. Ja, du kommst natürlich von ganz woanders, aber als jemand, der auch nicht mehr viel mehr als 260 Watt fährt, kann ich dir sagen, die Verhältnisse ändern sich ganz gewaltig.
Aber Andi, denkst du, dass du fitter bist als Juri gerade, oder?
Nee, ich glaube nicht. Also der trainiert ja auch, wie du gerade gehört hast, deutlich mehr als ich. Also die 3 Mal, die ich Juri in der Woche sehe, ist auch alles.
Also beim Krafttraining ist Andi schon eine Maschine, muss ich sagen. Also da bin ich immer schon schwer beeindruckt.
Davon gehen wir aus.
Ja. Aber,
ich weiß aber nicht, ob ich mehr Klimmzüge mache als du. Das wäre mal interessant.
Kann sein, da stagniere ich leider. Aber ich werde auch immer schwerer irgendwie. Also ist der einzige quasi Licht am Horizont.
Wird dann halt auch nicht einfacher, in Anführungsstrichen.
Ja.
Wie viele Klimmzüge macht ihr denn so?
Legst also, du vor, Andi?
Max, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber so, ich tue mich schon schwer mit 4 Sätzen, 8 Stück. Aber ich wiege halt jetzt auch
stark. Also ich habe jetzt beim letzten Mal das erste Mal 8 Stück geschafft. Da war ich schon sehr stolz auf mich. Also 8 Stück so als ehemaliger Profi-Radsportler war ich schon sehr proud.
Schaffst du 8 mehr als die meisten?
Ich glaube, 4 Sätze 8 kriege ich auch nicht hin. Aber ich würde sagen, 3 Sätze 8 würde ich hinkriegen, ohne zu trainieren.
Ja, aber okay, wie ist denn die Pause? Ist die Pause ein Tag oder? Also?
Nee, 3 Minuten oder sowas, oder?
Also in der Pause mache ich immer Kniebeugen, keine Ahnung. Ich habe gefühlt ja, keine genau. Pause.
Ja, meine ich ja, ist ja 3 Minuten Pause oder 2. Ja. Wir machen es ja gleich, von daher ist es ja wenigstens bei uns fair.
Ja, aber ich glaube, ich sollte auch mal wieder zwischendurch 2 Stunden Rad fahren.
Hau uns doch mal einen Tipp jetzt raus, was so dein Prime-Dish in letzter Zeit ist, wenn du was kochst. Wenn du hier ein Date mit uns 3 machen würdest und müsstest uns bekochen, was würdest du raushauen?
Oh, ich würde eine schöne Lasagne machen, eine selbstgemachte, schönen Ragout dazu. Habe ich letztens auch wieder gemacht, das ist schon was Geiles. Lässt es schön 6 Stunden köcheln. Kannst ja auch schön viel von machen. Kannst du einen Tag dann Bolognese machen. Dann machst du einen Tag Lasagne. Kannst du gut einfrieren. Ist schon was Nices. Finde ich, ist auch schwer, so gut zu essen irgendwo.
Nehme ich.
Ja, das müssen wir mal, das perfekte Radprofi-Dinner. Müssen wir mal machen hier. Ja. Organisieren. Ja. Ich glaube, da wird es ganz schöne Unterschiede geben. Also ich denke mal, Juri ist da wahrscheinlich eher an vorderer Front, aber ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Radprofi, der hat dann eher so Reis und Thunfisch auf dem Teller.
Ja, davon bin ich auch nicht weit entfernt, ja. Ja gut. Dann sehen wir uns, Juri, wo? Was denkst du?
Ich stoße vielleicht irgendwann mal dazu. Also ich will einfach beim Team, ich will natürlich auch so ein bisschen jetzt Teil des Teams sein. Ich übernehme jetzt viel bei Events. Ich habe gesehen, du bist am Samstag bei der Cycling World. Ich bin am Sonntag da. Da übernehme ich jetzt so ein bisschen beim Team was, um halt natürlich auch was zurückzugeben für die Unterstützung. Und ja, ich hatte überlegt, ihr werdet lachen, ich habe überlegt, als Souchet-Chef vielleicht bei irgendeinem Rennen mal dazu zu stoßen beim Team. Weil einfach nur dabei zu sein und nichts machen und nur dumm rumstehen, habe ich auch keinen Bock. Das heißt, wenn ich da beim Team dabei bin, dann will ich irgendwie auch meinen Beitrag leisten. Deshalb mal schauen, ob ich vielleicht im Mai oder Juni bei irgendeinem Rennen dann als Koch mal auftauche.
Geil. Ja, warum nicht?
Nice. Ja, dann schauen wir mal. Ich hoffe natürlich, dass wir dich auch nochmal an der Startlinie sehen. Irgendwann dann Richtung Sommer oder Ende Sommer. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Erstmal danke für deine Zeit, danke für deine ganze Offenheit und so weiter. Fuckt jetzt vielleicht auch ein bisschen ab, die Geschichte dauernd zu erzählen, aber es ist halt gerade echt interessant.
Alles gut.
Ja,
gut. Perfekt.
Dann, ich würde sagen, bis Freitag.
Bis bald.
Macht's gut.
Ciao.